Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 212. Heute geht's mal wieder in den Backstage-Bereich. Heute sprechen wir über Feindschaften im Wrestling, also wenn Rivalitäten etwas ausarten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist die Gossip-Queen schlechthin, der Kai. Guten Tag.
Hallo, der Interschleser.
Genau der. Und David Kloß, der Kidney-Crusher, ist auch dabei. Guten Tag.
Was bin ich? Hallo.
Ich habe nur einen schlechten Witz über deinen aktuellen Gesundheitszustand gemacht. David geht es nämlich gerade nicht gut. Wenn ihr mögt, schickt ihm gute Besserungswünsche.
Ach, und sowas. Meine Güte, nee, bloß nicht.
Ja, wir sprechen heute über Feindschaften im Wrestling, mal was ganz Positives. Wir nehmen das auch passenderweise genau am Nikolaustag auf, wo es dann auch Schelte gibt, wenn man sich nicht gut verhält und so. Also von daher passt das richtig schön in die vorweihnachtliche Stimmung. Und deswegen erstmal meine Frage. Kai, was hat denn der Nikolaus dir gebracht?
Handyguthaben, was ich verbraucht habe, um das Match of the Week zu gucken, damit ich Datenvolumen habe. Und Schokolade.
David, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe ganz tolle Sachen bekommen. In meinen Schuhen waren Badesalzsachen, so Entspannungsbäder für alte Menschen. Und dazu gab es dann noch eine Wildschweinsalami, weil ich gerade nichts Süßes essen darf. Und auch selber?
Bei mir gab's was hat denn der Olf bekommen?
Bei mir gab es auch nur Schokolade. Meine Freunde und ich haben gesagt, wir schenken uns da nichts Großes.
Moment mal, warum denn deine Freundin und du ist? Der Nikolaus macht das doch, oder nicht?
Ja, ihr Alter, würde ich jetzt sagen.
Stimmt mit dir nicht?
Es tut mir leid, dass ich euch hier desillusioniere oder so.
Verstehe nicht, was du meinst.
Ja. Du sagst gleich nur, Wrestling ist fake, dann geht's los.
Das ist alles abgesprochen. Ja, Feindschaften im Wrestling, da ist nichts abgesprochen, sage ich einfach mal, um hier die gekonnte Überleitung zu bringen. Ne? Das ist heute unser Hauptthema. Vorher spiele ich mal wieder einen Weihnachtsmann, weil natürlich steht der zweite Advent bevor, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist der zweite Advent schon da und da haben wir natürlich auch unser zweites Advent-Gewinnspiel und da gibt es auf headlock.de und auf unserer Facebook-Seite was ganz besonders Schönes und Kai hat mich gerade schon darauf angesprochen, so was haben wir denn eigentlich für geile Preise, Kai?
Darf ich dieses Mal mitmachen?
Nein.
Letztes Mal durfte ich nicht. Und zwar, finde ich, haben wir einen sehr, sehr geilen Preis, den weißen, also den in diesem geilen SummerSlam-Look, Funko Pop Seth Rollins. Und genau. Ich finde wirklich, dass das meiner Meinung nach geilste Rollins-Outfit, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergesse, lohnt sich.
Ich mag das auch sehr gern. Also ich finde auch, dass der gute Seth Rollins da mit weißer Hose und war es nicht auch so ein goldener Gürtel dabei irgendwie so? Also so ein,
ja, das ist so. Der Power Ranger Rollins.
Ja, genau, so ein bisschen. Das sah schon cool aus. Da gibt es natürlich dann die Funko Pop-Figur bei uns zu gewinnen. Einfach auf headlock.de gehen und oder eben auf Facebook, da könnt ihr auch mitmachen. Und ja, dann kommt ihr in den Lostopf, wir losen das aus und dann geht's ab. Großes Dankeschön übrigens hier an der Stelle an den Robin, der uns jetzt gerade so ein bisschen unterstützt. Der bügelt gerade die Website so ein bisschen gerade, was ich ja nur so in meinem, in meiner Stümperhaftigkeit so ein bisschen verbrochen habe. Da geht er hier und da nochmal drüber. Von ihm stammen auch die schönen Grafiken, die ihr dann da immer seht. Also großes Dankeschön an den Robin hier, auch ein treuer Hörer von uns, der mich einfach angeschrieben hat, ob man uns nicht irgendwie ein bisschen helfen könnte. Und ja, deswegen da nochmal danke und da bin ich auch schon beim Thema. Natürlich, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Es gibt uns bei YouTube natürlich, es gibt bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook. Ansonsten fragen@headlock.de, wenn ihr Fragen, Anregungen, was auch immer habt. Und natürlich gibt es uns auch bei Patreon und Steady, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Da gibt es inzwischen jede Menge Podcasts. Das Gastspiel, das ist die dritte Ausgabe, lässt so ein bisschen auf sich warten. Da gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Der Shaggy wollte da mit einem noch geheimen Gast was aufnehmen. Das hat zweimal. Genau. Das hat zweimal nicht geklappt. Jetzt dann gab es technische Probleme. Also ich hoffe, dass das dann jetzt irgendwie nächste Woche klappt. Deswegen gibt es wahrscheinlich dann in diesem Monat, also im Dezember, zwei Ausgaben von Gastspiel. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ansonsten würde ich sagen, springen wir direkt zum Hauptthema, oder? Bevor wir jetzt hier weiter rumlabern. Ne? Backstage Politics, Feindschaften im Wrestling. Wie gesagt, ein wunderschön positives Thema, aber wir hatten auch schon mal so einen Backstage Politics Podcast und ich weiß, dass das viele Leute da draußen interessiert. Und Kai, du bist ja auch gerade so jemand, der da so ein bisschen seine Augen und Ohren immer offen hält. Warum eigentlich?
Das ist ja so dieses in dieser, in Anführungsstrichen, Fake-Wrestling-Welt mit Rivalitäten, die irgendwie geschrieben werden nach Drehbüchern und sowas. Oder in dieser Kayfabe-Welt will man doch immer wissen, ja, wie sind die denn Backstage, wenn die irgendwie so aufeinander hocken? Das ist ja so ein bisschen wie beim Fußball, wenn du sagst, ach man, ich würde mal gerne so eine Kabine gucken. Ist halt auch beim Wrestling so, ach, ich würde auch gerne mal irgendwie sehen, wie sieht's denn in so einem Lockerroom aus? Und natürlich ist es auch ähnlich wie bei einer Klassenfahrt, so wenn man das ganze Jahr zusammenhockt oder wenn man irgendwie zusammen mit dem Bus fährt, da geht man sich irgendwann gegenseitig auf den Sack, dann hat man irgendwie so eine Art Lagerkoller. Und deswegen
ist halt den Rumble, so ein bisschen, ne?
Bitte?
Und dann gibt es den Rumble.
Genau, und dann gibt es den Rumble, da wird einer aus dem Bus geschmissen. Oder auch Flugzeugflüge, wo es einfach Stress gibt. Nee, und da ist es wirklich so, dass man sagt, wie verstehen die sich denn wirklich? Also, wer ist wirklich befreundet? Aber viel wichtiger, wer hasst sich denn gegenseitig?
Ja, wir Menschen sind ja auch negative Wesen irgendwie. Ne? Wir wollen nicht wissen, wer sich besonders gut verträgt. Wir wollen wissen, wer sich hinter der Bühne streitet und wen man da nicht mag. David, bist du da auch jemand, der da so Dirt Sheets liest und sich darüber informiert, was da so passiert?
Ja, total. Ich meine, anders als bei uns, wo offen halt gezeigt wird, dass wir alle dich hassen, ist es halt beim Wrestling ein bisschen anders. Ja, aber beim Wrestling finde ich halt wirklich, dass, ja, wie Kai schon sagt, du hast halt eigentlich im Fernsehen und im Ring gespielte Rivalitäten. Bei mir ist halt eher der interessante Faktor dabei, dass diese Feindschaften Backstage oft vieles erklären. Also du hast halt öfters mal die Situation, dass du als Fan denkst, warum wird denn diese Person nicht gepusht? Und dann ist es halt besonders interessant zu hören, ja, warte mal, eine Person Backstage, die halt was zu sagen hat oder Legende ist, die hat was gegen die. Und dann denkst du direkt, alles klar, und jetzt verstehe ich das. Und dann achtest du auch manchmal darauf und kannst so manche Schlüsse zusammenziehen. Natürlich immer auf die Gefahr hin, dass es nicht stimmt, aber vieles ist dann plötzlich logisch.
Ja, es ist natürlich dann auch mal, man spinnt sich natürlich da irgendwie so ein bisschen was zusammen. Häufig ist es dann wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wie sich manche Fans irgendwie ausmalen. Manchmal ist es dann aber auch so schlimm und da gibt es dann ja diverse Geschichten und darüber wollen wir heute einfach so ein bisschen reden, ein bisschen über Rivalitäten und dann da so ein paar, ja, bekannte Geschichten aufgreifen, die so ein bisschen erklären. Und David hat es gerade schon angesprochen, also es ist ja wirklich auch interessant, wenn man sich so, ja, die Geschichten durchschaut, dass dann auch ganz oft Personen in diese Rivalitäten verstrickt sind, die auch wirklich ein großes Standing haben. Ne? Also in den alten Tagen war das zum Beispiel gerade ein Hulk Hogan, der immer wieder aufgetaucht ist, der mit ganz vielen verschiedenen Wrestlern angeeckt ist, natürlich auch mit Vince McMahon, wenn man damals an Steroidskandal und solche Geschichten denkt. Der ist es dann eben gewesen, so in den 90ern, 2000ern liest man immer wieder, dass ein Triple H gewesen ist und auch so Leute wie ein JBL, der einfach Backstage-Bully gewesen sein muss, die tauchen immer wieder auf. Kai, was meinst du, woran liegt das, dass gerade so die eigentlich so ein Standing haben, quasi immer wieder ihre Macht so ein bisschen missbrauchen?
Also bei erstens, ich glaube, JBL ist einfach ein Arschloch. Das ist meine also ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man so sich die ganzen Sachen über ihn durchliest und bei den anderen, die so wirklich groß sind, also ein Hulk Hogan oder sowas auch. Ich glaube, da spielt auch wirklich dein Standing in der Firma eine Rolle, weil du bist also der wichtige Typ, du bist ja so der Main-Eventer und da fühlst du dich natürlich auch irgendwie wichtig und stark. Und wenn du irgendwie jeden Abend die Hallen ausverkaufst und dann jedes Main-Event gewinnst, dann pusht das natürlich dein Ego ungemein. Du hast auch so einen gewissen Höhenflug, dass du denkst, ich bin irgendwie unantastbar und mir kann keiner was sagen. Aber im Endeffekt musst du ja trotzdem so sehen, Backstage bist du ja auch irgendwie gleichberechtigt, weil ihr seid ja irgendwie alle Arbeitskollegen. Und ihr arbeitet alle zusammen auf dieser Card und im Prinzip ist es ja egal, ob du jetzt irgendwie Main-Event stehst oder ob du irgendwie das Eröffnungsmatch machst oder sowas. Aber ich kann mir auch gerade vorstellen, dass so ein Hulk Hogan oder auch ein Triple H, wo man ja auch sagt, dass der kein kleines Ego hat, dann natürlich irgendwie, wenn dann irgendwas nicht passt, sich so aufstellen in ihrer Rolle dann aufgehen und sagen, ja, aber ich bin hier der Wichtigste, also ihr macht es so, wie ich das sage. Und wenn dann jemand widerspricht, dass es da auch ganz, ganz schnell mal zu Streitigkeiten kommen kann.
Es gibt ja auch verschiedene andere Charaktere oder Wrestler, die da so ein bisschen ihren Namen in die Waagschale werfen. Ne? Also wir wollen es natürlich jetzt nicht nur auf Hulk Hogan, Triple H beschränken. Also
irgendwie ein Shawn Michaels oder sowas, der sich auch für größer gehalten hat, als er irgendwie ist, sag ich jetzt mal.
Ja, und Bret Hart natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Warrior ebenso, Randy Savage genauso, Roddy Piper. Also ich glaube, das Problem ist aber auch, dass Wrestling ist natürlich auch so ein sehr testosterongetriebenes Business, um es mal so zu sagen. Das ist sehr körperlich, da wird viel trainiert, da wird viele Eisen gestemmt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz andere Hackordnung zumindest auch früher mal gegeben hat, als das jetzt heute der Fall ist. Ich glaube, heutzutage sind die Hierarchien ein bisschen flacher. Früher, ja, glaube ich, war das ja auch wirklich noch so, dass ja da die Erfahrenen und die Main-Eventer auch wirklich den Ton angegeben haben. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen breiter verteilt, damit man eben diese übergroßen Egos eben nicht mehr hat. Hat man zwar trotzdem noch, aber ich glaube, ich habe, weiß gar nicht, das ist so mein ganz objektiver Eindruck. Jetzt so beim Durchforsten hatte ich den Eindruck, dass es aktuell sowas weniger gibt. David, meinst du, das liegt einfach daran, dass die Leute so ein bisschen zurückhaltender geworden sind, dass zum Beispiel die WWE da ein bisschen mehr drauf achtet, was ihre Superstars machen, oder ist das Business einfach ein bisschen braver geworden?
Ich glaube, das Business ist einfach ein bisschen besser geworden, was Informationen angeht, die nach außen dringen.
Mhm.
Weil Stone Cold hat das mal damals ganz gut in einem Interview erklärt, dass er halt sagte, um halt wirklich ein Topstar in der WWE zu sein, musst du halt manchmal auch ein Arschloch sein und auch egoistisch denken und auch manchmal Dinge tun, die nicht so gut sind. Das fand ich halt sehr ehrlich von ihm, aber es macht auch Sinn, weil im Grunde genommen ist es ein Haifischbecken, gerade wenn man halt im Showbusiness ist, und wenn du in dieses Rampenlicht möchtest, was halt nicht so groß ist, musst du einfach entweder andere verdrängen, die da schon sind, um reinzukommen, oder aber, wenn du schon drin bist, dafür sorgen, dass die anderen möglichst halt nicht diesen Fokus kriegen. Also ich werf es da noch nicht mal jetzt jeden vor, wenn du halt diesen Status erreicht hast und ein größerer Name bist, dass du auch schon mal zu ein bisschen, ja, nicht so schönen Mitteln greifst. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt jemanden komplett die Karriere versauen willst, aber dass du halt beispielsweise, weil du ein größerer Name bist, hast du auch ein bisschen Mitspracherecht beim Fäden vielleicht, dann eher sagst, nee, mit dem lieber nicht, ich möchte doch mit den anderen lieber eine Fäde haben, um den Titel beispielsweise. Ich denke, dass diese Kleinigkeiten schon eine Rolle spielen und auch Sinn ergeben für mich persönlich. Und ich glaube, dass es heutzutage genauso ist, dass ein Randy Orton beispielsweise oder ein John Cena Backstage auf jeden Fall ein bisschen, ja, mit ihrer Hand im Spiel haben, wer gepusht wird und wer weniger, zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber es halt nicht direkt nach außen dringt. Weil damals zum Beispiel Attitude-Zeit oder die Zeit davor, das war ja auch viel lockerer, was halt Öffentlichkeit angeht. Die Leute sind auch abends dann in eine Kneipe gegangen, haben sich abgeschossen. Das, ja, würdest du heute halt nicht mehr erleben, weil die halt drauf achten, was dringt nach außen. Umso heftiger ist es halt, wenn mal was Besonderes nach außen dringt, wie etwa ein Alberto Del Rio, der Backstage sich mit irgendjemand angelegt hat.
Ja, aber also genau das Gleiche, was David gesagt hat, sehe ich übrigens auch so, dass du auch, also du hörst ja auch ganz häufig irgendwie Interviews von damals, also so O-Ton, dass sie irgendwie Backstage rumgefickt haben und sowas, dass sie sich irgendwelche Sachen geschmissen haben und so. Ich glaube, das war noch ein Interview von Jake the Snake Roberts oder wo er gesagt hat, so Steroide und Drogen, das war so wie keine Ahnung, wie ganz normal einkaufen gehen. Wenn du das wolltest, dann hast du das einfach bekommen. Und auch dieses so, du gehst dann irgendwie in eine Kneipe, schießt dich nochmal in dem Ort ab, in dem du gerade bist. Wenn du dich dann irgendwie heutzutage daneben benimmst, dann hast du direkt, keine Ahnung, 30, 40 Smartphones, die filmen dich. Das ist dann am nächsten Tag irgendwo in den Nachrichten auf jeder Wrestling-Seite, dann irgendwo noch auf einer anderen Seite. Und damals hatte so ein bisschen auch diese Freiheiten und sowas. Also ich glaube schon, dass es noch so hinter verschlossenen Türen gewisse Eskapaden gibt. So wenn du so in Richtung Paige, Xavier Woods, Brad Maddox guckst und sowas. Das ist da immer noch, weil die auch wirklich dann in Anführungsstrichen, ich sag mal, einsam sind. Also so, du bist halt ohne eine Familie, ohne dies und das. Und das, du hast da ja irgendwie nur so dich in diesem Klassenfahrt-ähnlichen Stil da. Und klar, passiert auch untereinander sicherlich mal was. Also deswegen sind ja auch die meisten Beziehungen irgendwie WWE-intern natürlich, weil die sich auch am meisten kennenlernen. Nur ich denke halt schon, dass einfach heutzutage mit Rücksicht drauf genommen wird, so, wie benehme ich mich? Weil wenn ich jetzt irgendwie einen falschen Schritt mache, dann kannst du morgen irgendwo, keine Ahnung, wo auf welcher Seite landen. Ich meine, du hörst das ja auch bei einem Braun Strowman oder sowas. Da gab es doch irgendwie vor einem halben Jahr oder vielleicht sogar vor einem Jahr irgendwie Stress, weil der war irgendwie in der Kneipe und dann kamen die, was war das irgendwie, eine der 7 Frauen von Kurt Angle oder von Jeff Jarrett oder sowas und meinte irgendwie, die will ein Autogramm haben und dann soll Braun Strowman irgendwie wirklich, Anführungsstriche, wieder irgendwie verpiss dich gesagt haben und dann war auch wieder so, oh hier, Braun Strowman, der ist ja so böse und Fans und der ist voll blöd zu denen. Also das war ja sofort da.
Es gab es ja auch damals bei Randy Orton, gab es auch mit dem Typen, der ihn im Fitnessstudio da irgendwie befragen wollte mit vorgehaltenem Handy. So, wo ich mir halt eben auch denke, so, ja gut, fände ich auch nicht so geil. Ich habe es auch letztens noch gesehen, wo sie auch nochmal Randy Orton vor Crown Jewel, wo er da auch quasi von so einem TMZ-Reporter, was ja hier so ein bisschen so Bildreporter-mäßig ist, ne, befragt hat. Und da ist er eben ganz ruhig geblieben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach manchmal keinen Bock hat, wenn dir da einfach jemand, den du nicht kennst, einfach die laufende Handykamera vor die Nase hält. Ich hatte auch
ja, die Menschen sind ja auch aufdringlicher geworden, ja, ne? Eben. Also als damals. Damals war so, wenn dann irgendwie jemand mit einer Kamera kommt, die auch filmt, dann weißt du, das ist jetzt eigentlich kein 0815-Typ, sondern schon irgendwo, der für irgendwas arbeitet. Aber heutzutage kann ja jeder Hansi mit seinem Smartphone zu dir kommen und sagen, ey, lass mal jetzt ein kurzes Video für meinen Instagram-Account machen. Oder, oh, ich muss mal meinem Freund zeigen, dass ich Randy Orton getroffen habe und komme dann ja schon filmend auf dich zu. Ja, du musst ja auch irgendwie immer funktionieren.
Du musst ja auch noch bedenken, ich glaube, die Verträge heutzutage sind noch mal ein bisschen anders als früher. Gerade was halt auch Verschwiegenheit und Co. angeht, ich glaube schon, dass da ein gewisses Strafenkatalogzeug eingebaut ist und es fällt ja auch auf, dass gerade so diese persönlichen Rivalitäten oft erst rauskommen, wenn einer von beiden die WWE verlassen hat.
Ja, das stimmt.
Es ist ja auch interessant, ich habe ja hier bei dem, wie heißt es, bei dem Tryout, habe ich ja auch mit dem Talent-Scout da von WWE gesprochen und der hat ja auch dann gefragt, so, ich habe ja ihn da gefragt, so, wie geht's denn weiter danach? Und er sagte dann ja auch so, ja, unter anderem wird auch ein Social-Media-Check zum Beispiel mit den Leuten gemacht. Ne? Also wie verhalten sie sich Social-Media und wenn das eben nicht funktioniert, dann kann das eben auch schon zu Problemen führen. Ne? Also
Lars Sullivan so, upsi.
Ja, genau. Obwohl, das war ja in irgendeinem Forum oder sonst irgendwas.
Ja, das war ja dieser Social-Media-Check von irgendwelchen Keyboard-Warriors, die so gesagt haben, so, was ist eigentlich in Lars Sullivan 2008 im Internet geschrieben?
Ja, naja, aber lass uns mal zu so ein paar Rivalitäten kommen, weil ich glaube, diese Geschichte mit, da hat einer den anderen quasi so ein bisschen zurückgehalten, ist da, glaube ich, ganz interessant. Zum Beispiel eine Konstellation, die mir da aufgefallen ist und von der ich jetzt irgendwie gelesen habe, das war mir vorher auch gar nicht so 100% bewusst, war der Konflikt zwischen Alex Riley und John Cena, wo es wohl anscheinend auch Backstage Probleme gegeben hat. Es ist wohl nie so richtig aufgeklärt worden. Also Alex Riley hat es nie gesagt und hat stattdessen eben gesagt, es gab einen Vorfall, der wohl verhindert hat, dass Alex Riley quasi einen guten, positiven Karrierepfad eingenommen hat, weil der war ja eine Zeit lang gut dabei. Also gerade nach dem Split von The Miz und so, der war ja richtig over und jetzt dann irgendwann eben einfach nicht mehr. Und es gab da wohl auch so ein paar Geschichten, wo man gedacht hat, ja, das auch Backstage ein John Cena, ein Alex Riley wohl unangemessen behandelt hätte. Fand ich überraschend. Kai, kannst du diese Geschichte? Also ich war mir darüber nicht im Klaren, muss ich ehrlich sagen.
Ja doch, also ich habe schon mal davon gehört und das Witzige ist, dass irgendwie jetzt ja in den letzten Tagen nochmal aufgeploppt, sage ich jetzt mal, wo dann Alex Riley auf einmal angefangen hat, irgendwie John Cena anzutwittern oder anzuinstagrammen, was auch immer es war, wo mir wieder eingefallen ist, stimmt, da war ja mal irgendwas, weil es gab ja wirklich diese sehr präsente Fehde mit The Miz, der dann Alex Riley an seiner Seite hatte und einem John Cena. Und ich glaube, und Alex Riley hätte ja so den nächsten Schritt machen können in der WWE. Also wie gesagt, ich bin nicht traurig drum oder sowas. Aber ich habe mal immer mitbekommen, dass es da irgendwie so Anfeindungen gab oder sowas. Und klar hatten John Cena ja auch die Power, jemanden zurückzuhalten. Aber so wirklich nach außen gedrungen ist das nie so richtig, oder?
Nicht so wirklich, ne? Also da hat man sich schon bedeckt gehalten und letztlich ist ja Alex Riley, der ist ja einfach irgendwann in der Mid- und Undercard verschwunden, wobei ich auch sagen muss, ich fand ihn eigentlich ganz cool. Vor allem mochte ich seine Musik, muss ich mal dazu sagen. Ich finde, er hat ein cooles Team damals.
Das stimmt, dieses Say to My Face, das war mega gut.
Genau, und da ist dann eben nicht viel draus geworden. Ne? Ich glaube, in dieselbe Richtung kann man, glaube ich, auch einen Mr. Anderson schieben, oder? Also das war ja damals auch die Auseinandersetzung mit Randy Orton, die er gehabt hat. David, kannst du dich da noch dran erinnern? So ganz, ganz dunkel?
Ich kann mich nur dran erinnern, dass er Randy Orton ziemlich wütend gemacht hat im Ring.
Genau, ja. Das war ja so eine etwas missglückte Aktion damals. Ich glaube, es war ein RKO, wenn ich mich. Nicht in der RKO. Auf jeden Fall war es irgendeine Aktion, wo sich quasi ein Randy Orton wehgetan hat und was nicht abgesprochen war. Und das führte dann relativ schnell dazu, dass Mr. Anderson, ja, egal ob jetzt Kennedy oder Anderson, dann auch relativ schnell entlassen worden
aber
ist eigentlich.
Aber das würde ich aber nicht unter Rivalität unbedingt ziehen, weil er hat sich halt einfach auch wie ein Arsch verhalten. Weil er hat anschließend, ist er ja über Social Media sehr, wie soll man sagen, offensiv gegenüber der WWE dann gewesen.
Aber das macht jeder, glaube ich, der frustriert sich. Ich meine, Matt Hardy war ja nicht anders, ne?
Ja, aber er war da noch bei der WWE. Das war halt der Unterschied. Also, ja, ich erinnere mich noch damals, als er dann erstmal suspendiert wurde, beziehungsweise mit der Begründung außer Gefecht gesetzt wurde, dass er verletzt sei. Und dann hat er halt das Video gepostet mit der Hand, von wegen so, warte mal, ist so alles okay? Ja, also, wobei man sagen muss, Randy Orton ist aber generell jemand, ich glaube, der gehört heutzutage wirklich zu denjenigen, mit denen du dich besser nicht anlegen solltest, wo auch ein Kofi Kingston schon mal seinen Spaß hatte.
Kennt ihr diese Penisgeschichte von Randy Orton, die in den letzten Tagen irgendwie Runde gemacht hat?
Nein, erzähl es mir, ich hab's wieder.
Du kennst sie nicht?
Also, die war richtig groß, vor einem Monat oder sowas?
Ja, ja, vor zwei Monaten.
Irgendwie auch immer, auch so, wenn neue Leute kamen, aber auch so Technik-Crew oder sowas, ne? Dass er dann immer irgendwie mit seiner Hand wirklich sehr, sehr sichtbar an seinem Penis rumgespielt hat und sowas die ganze Zeit. Und dann immer den neuen Leuten die Hand geben wollte. Und wenn die natürlich nicht einschlagen wollten, weil er sich irgendwie dann an seinem Ding rumgespielt hat und dann so sagte, ja, wie, du willst jetzt mir Randy Orton nicht die Hand geben, obwohl du hier neu bist.
Wobei ich da sagen muss, ich glaube, das fällt ein bisschen unter Wrestler-Humor, weil Wrestler haben teilweise echt sehr, sehr derbe Sachen.
Ich glaube, das fällt gemacht, ein bisschen unter sexuellen Missbrauch.
Ja, das ist eine Frage der Zeit. Also, wenn du bedenkst, was halt früher für Sachen da rausgehauen wurde, wo dann irgendwie teilweise mit Fäkalien und sonst irgendwas was gemacht wurde. Ich glaube, Wrestler. Meinst
du Pranks quasi?
Ja, das ist so ein bisschen, Prank. Ich glaube einfach, da sind halt viele Kerle unter sich, viel Testosteron und da kommt halt teilweise dann Humor raus, den Außenstehende null lustig finden, aber wahrscheinlich intern unter Wrestlern einfach gesagt wird, ja, gehört halt dazu. Genauso wie, dass du den Neuen, der neu dazukommst, eigentlich erst einmal ein bisschen, in Anführungszeichen, fertig machst. Das wird ja auch öfters halt in Dokus auch angesagt, dass halt, wenn jemand neu dazukam, keine Ahnung, ihm dann halt die kompletten Sachen aus der Tasche genommen wurden, in einen anderen Raum geworfen und halt so ein Zeugs. Ja. Ich glaube schon, dass das halt bei Western sehr viel rituelle Sachen gibt, aber es ist ein Unterschied zwischen für mich zwischen rituelles oder halt wirklich dieses Backstage-Rivalität und halt auch Macht ausüben. Mhm. Oder halt, ja, ich habe ein Problem mit demjenigen, also schade ich demjenigen. Beispielsweise, wenn ich vorweggreifen darf, mein Lieblingsbeispiel dabei ist wahrscheinlich echt Chris Jericho gegen Goldberg.
Kannst du halt, ruhig machen.
Erzähl ja, in der WCW war es halt einfach so, Jericho und Goldberg sollten ein Programm haben. Goldberg war aber der Meinung, und ist er ja eigentlich immer noch, dass halt ein Main-Eventer groß sein müsste und entsprechenden Körper und Co. Und deswegen hatte
so wie Goldberg Sohn eigentlich.
Ja, so in etwa. Der gar keinen Bock hatte. Und so wenig Bock hatte halt auch Goldberg auf die Fehde, hat sich einfach komplett quergestellt. Und Jericho hat eigentlich eine Fehde gehabt, alleine mit sich selber. aber lustigerweise ist dadurch Jericho größer geworden, weil er diese Fehde so verdammt gut gemacht hat.
Ja, das war ja eigentlich auch das Ulkige eigentlich an der ganzen Geschichte, ne? Dass auch wirklich da ein Jericho eigentlich nonstop einen Goldberg herausgefordert hat, weil es hat ja auch Backstage niemanden interessiert damals, was da so vor der Kamera passiert. Und das ging dann einfach durch, sagen wir es einfach mal so. Ne? Ein Goldberg hat gesagt, ich will nicht. Ein Jericho hat gesagt, ja, scheiß drauf, dann mache ich es halt alleine so ungefähr. Und hat ihn dann immer wieder auf lustigste Art und Weise am Mikrofon vor der Kamera dann eben herausgefordert. Es gab, meine ich, dann auch ein ganz kurzes Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Also kein richtiges Match, aber dann eben irgendwie so eine Konfrontation. Und dann die Geschichte ist es dann auch gelaufen. Ne? Und
aber gab es ja auch Backstage so ein bisschen so eine angedeutete Schlägerei zwischen den beiden, wo auch Jericho die Überhand hatte?
Genau, das war aber später. Das war nicht bei der WCW, das war dann bei der WWE, dann 2003.
Also ah, okay, aber das ist meine Lieblingsgeschichte.
Das muss wohl auch schon so ein bisschen, deutlicher zur Sache gegangen sein, sagen wir es einfach mal so. Ne? Also Jericho ist ja eh jemand, der keiner Streitigkeit aus dem Weg gegangen ist. Das finde ich auch so geil eigentlich. Und der ist jetzt ja nicht der Allergrößte, aber der ist schon jemand, der, glaube ich, auch da keine Angst hat, sich mit größeren Leuten anzulegen, oder?
Ja, also du hast ja auch das jetzt vor, was weiß ich, 2 Jahren oder sowas mit Brock Lesnar gehabt.
Ja.
Wo du das sagen musst, also da gehören schon unfassbare Eier dazu, dich dem Brock Lesnar in den Weg zu stellen. Also weil Goldberg kannst du sagen, okay, ist einfach noch so ein dummer Muskelprotz, sag ich jetzt mal. Aber bei einem Brock Lesnar weißt du einfach auch durch seine UFC-Fights, also der haut die halt tot. Und das ist dann schon einfach, wo du sagst, ja, der Jericho, der ist mutig.
Ja. Und auch mit Goldberg gab es wohl auch ich habe es gerade gesagt, das war nicht ganz so handfest. Es gab wohl eine Rangelei zumindest. Also es wird von einem Front-Face-Lock geschrieben und so, was ja immer eher so ein bisschen nach Schulhof-Schlägerei nach Kebbeln, klingt.
Ja. Aber es ist halt witzig, dass dann der schmächtigere Jericho den doch muskulösen Goldberg dann irgendwie überlegen ist, wo du so denkst, tja, blöd gelaufen, der Goldberg.
Ja, also das war... Der
hat auf jeden Fall Eier gehabt, ja. Aber das hat der bounced halt auch, um Star zu sein. Und jetzt mal, ganz ehrlich, ist da wieder so ein Beispiel, dass halt öfters halt zwischen den Großen es halt ein bisschen kriselt, weil da ging es ja wieder um Spotlight und nichts anderes.
Ja klar, beziehungsweise Goldberg hat einfach gesagt, er hat Angst, dass er quasi an Standing verliert, wenn er gegen einen kleineren Wrestler antritt und so. Und das Witzige ist ja, dass er diesen Standpunkt mit den kleineren Wrestlern bis heute hat. Ne? Ich habe ihn ja vor, wann war sein Comeback? War 2 Jahren, 1 Jahr? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo ich das Interview mit ihm gemacht habe.
2016 oder sowas? Doch.
Ja, Und da habe ich ihn ja auch gefragt, so wie ist denn das mit den großen Wrestler gegen kleinen? Und da hat er auch gesagt, so das ergibt für mich aus ringpsychologischen oder aus psychologischen Gründen keinen Sinn, dass ein großer Wrestler gegen einen kleineren Wrestler verliert. Und ich auch gesagt habe, so, oh, okay, manche Leute lernen halt eben nicht dazu. So.
Er war ein sympathischer Typ, der Goldberg.
Der war eigentlich wirklich sympathisch. Also das muss man eben lassen. Also der war echt ein netter Typ Backstage und nicht Backstage, bei den Auftritten da und bei dem Stream, den wir gemacht haben. Der war schon cool, und wenn dich ein Goldberg umarmt, dann weißt du erstmal, wie klein du bist. Also,
wenn man jetzt irgendwie sagt, so ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Auge zudrücke, kann man den Standpunkt ja sogar noch irgendwie verteidigen oder dafür argumentieren, ne?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise kann man das irgendwie verstehen, aber es ist natürlich so, in Wrestling da so drauf zu pochen, ist natürlich schwierig. Ich glaube, wenn wir hier über Feindschaften reden, dann dürfen wir auch gar nicht die Click außen vor lassen, oder? Weil die Click damals, legendäre Backstage-Gruppierung, die hat sich wirklich viele Feinde gemacht, ne? Also angefangen natürlich bei Bret Hart, bis hin dann aber auch zu kleineren Talenten. Ich habe jetzt auch mal geschaut, also da gibt es auch einen Bryan Adams, nicht Bryan Adams, Brian Clark, also hier
der Sänger?
Adam Bomb. Was?
Der Sänger Bryan Adams?
Nein, Bryan Adams ist ja Crush. Der heißt ja wirklich so. Aber Brian Clark, also Adam Bomb damals, ist wohl auch quasi aus der WWF damals ausgeschieden, weil er wohl Backstage-Probleme mit der Clique gehabt hat. Ne? Pierre-Carl Ulen, PCO, der jetzt letztens übrigens bei Ring of Honor unterzeichnet hat, was ich mega cool finde, hat auch erzählt, dass er sich damals, wie soll man sagen, nicht richtig gewertschätzt gefühlt hat und gerade in den Matches mit der Click auch immer wieder, ja, also nicht mit der Click, aber mit Click-Mitgliedern immer wieder Konfrontationen gegeben hat. Also da gab es unter anderem auch so Absprachen, wo da einfach nur Kevin Nash zu ihm gekommen ist, so nach dem Motto, ja übrigens, ne, wir machen 7 Minuten am Ende, Kick Powerbomb Ende. So, und da hat er dann wohl auch gesagt, so, ja, nee, also da hat er dann sein Problem mit gehabt und letztlich hat dann bei ihm das eben auch dazu geführt, dass er sich quergestellt hat. Du hast ja immer zwei Option, so, was machst du, wenn du irgendwie, auf so eine Blockade triffst, ne? Gibst du klein bei oder stellst du dich quer? Er hat gesagt, ich stelle mich quer und hat sich geweigert, dann ist das Match irgendwie, ich glaube, im Double DQ oder Double Countout irgendwie geendet und so, und eine Woche später war er entlassen. So, also es ist eben dann auch gerade für so Mid-Kader und Under-Kader auch echt immer schwierig, da so den Mittelweg zu finden. Also David, glaubst du nicht auch, da muss man sich irgendwann entscheiden, so Ehre oder Karriere?
Ja, natürlich. Und sind wir mal ehrlich, Showbusiness ist halt auch ein Schweinegeschäft. Und ich glaube halt, dass jeder, der im Showbusiness an der Spitze ist, auch irgendwie Dreck am Stecken haben muss. Weil wie willst du es denn sonst anders schaffen? Und viele sagen dann wahrscheinlich echt so, nee, komm, das ist es mir nicht wert. Andere hingegen entscheiden sich halt komplett dafür und müssen halt auch damit leben. Aber ja, mag doof klingen und irgendwie unemotional, aber das gehört halt für mich irgendwie auch dazu. Die Frage ist halt nur, wie weit man das treibt. Beispielsweise ein Hulk Hogan ist für mich eine Figur, die halt da komplett über dieses, ja, was ich eigentlich machen muss, um oben zu bleiben, hinausgeht und eigentlich viel mehr kaputt macht, als eigentlich müsste. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, glaube ich, aber du musst das noch ein bisschen ausführen, damit es auch alle anderen
verstehen. Okay, sagen wir einfach, es ist ja, wenn du an der Spitze bist, dann hast du ja die anderen Leute, die hochkrabbeln. Musst du dafür sorgen, dass die halt möglichst das nicht schaffen, dich davon wegzustoßen. Entsprechend versuchst du, besser auszusehen oder sie vielleicht auch mal schlechter aussehen zu lassen oder mal eine Fehde zu vermeiden. Bei Hulk Hogan war es aber eher so, dass er teilweise den Leuten, die gerade den Spot hatten, den Spot komplett genommen hat oder halt gedepusht haben oder den Einfluss haben geltend machen, um die Person zu schwächen, obwohl sie gar keine Gefahr für ihn waren, sondern halt eigentlich Koexistenz funktioniert hätte.
Ja.
Also beispielsweise ein Bret Hart ist für mich ein Paradebeispiel dafür. Er wäre keine Gefahr für Hulk Hogan gewesen, weil er ein ganz anderes Klientel anspricht, ein ganz anderer Typ von Wrestler ist. Trotzdem musste Hulk Hogan natürlich, weil er denkt, ich bin ja der Geilste schlechthin, ihn komplett den Fokus quasi bei WrestleMania nehmen und hat halt da alle Karten, die er vertraglich hatte, ausgespielt sondergleichen.
Genau, das war ja auch nicht nur in der WWE so, es war aber auch bei der WCW so, auch im Vorfeld. Hier, eines unserer Lieblingsmatches, ne? WrestleMania 6, irgendwie Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Da gab es wohl auch schon, sagen wir es mal, Diskussionen zwischen den beiden und, die beiden waren wohl nie so die allergrößten Freunde und haben dann eher so ein bisschen notdürftig Business miteinander gemacht, aber, Hulk Hogan hat wohl Warrior schon bei WrestleMania 6 vorgeworfen, dass er quasi Hulkamania damals beenden wollte und solche Geschichten. Ne? Also
ja, man schwierig. Sieht auch nur mal das Finish an bei WrestleMania 6. Es war ja kein sauberer Finish, sondern dass er fast ausgekickt wäre.
Ja, ja, natürlich.
Das musste er natürlich noch machen. Und bei der NWO war es halt so im Grunde genommen, ja, parallel zu The Click bei WWE, dass im Grunde genommen die WCW-Eigengewächse, die Talent hatten und auch das Zeug hatten, nach oben zu kommen, eigentlich immer runtergehalten wurden. Dass man halt eher unter sich blieb und ja keine anderen diesen Gefahrenbereich zulassen wollten. Selbst ein Sting wurde halt eigentlich schlechter dargestellt, als man hätte machen können.
Natürlich. Hulk Hogan war immer jemand, der seine Position behauptet hat. Der hat uns auch alle viele tolle Erinnerungen irgendwie geschenkt, aber der war halt eben auch ein Machtmensch. Ich glaube, so kann man es dann auch echt zusammenfassen. Und Hulk Hogan war ja auch jemand, der ja auch mit der WWF und mit Vince McMahon ja auch gebrochen hat. Ne? Also egal, ob es jetzt, ich habe schon angesprochen, diese Steroidgeschichte natürlich gewesen ist, wo er aussagen musste, aber auch zwischendurch mal. Ne? Also es hat schon seine, also WWF hat ja auch zwischenzeitlich diese, als dann Hulk Hogan natürlich zur WCW gegangen ist, da gab es ja dann auch die wildesten Schüsse von Vince McMahon Richtung Hulk Hogan. Es gibt diese ganzen Huckster- und Nacho-Man-Geschichten und solche Sachen. Also die mochten sich eine ganze Zeit lang auch nicht. Jetzt gegen Ende ihrer Karriere haben sie natürlich alle irgendwie wieder vertragen. Einfach auch aus dem Grund, ne? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und natürlich kann man
auch geschäftlich,
noch,
ne?
Ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Und du kannst immer miteinander noch Geld verdienen, auch wenn du jetzt Backstage nicht die besten Freunde sein musst. Ne? Aber das war eben auch so. Ne? Hulk Hogan ist da auf jeden Fall jemand, der sich sehr, sehr viele Feinde gemacht hat. Also selbst ein Randy Savage war ja jemand, das war ja so eine Hassliebe zwischen den beiden. Also das, was vor der Kamera passiert ist, spiegelt eigentlich ganz gut das wider, was auch hinter den Kulissen abgelaufen ist. Ne? Also Randy Savage war auch jemand, ein sehr impulsiver Mensch. Hulk Hogan war jemand, der auch Angst gehabt hat, seine Position zu verlieren. Die sind auch immer wieder aneinander geraten, waren ja auch mal wirklich gute Freunde und mal eben nicht. Ja.
Deine kleine Frage, war das nicht sogar so, dass eigentlich geplant war, dass Randy Savage bei WrestleMania 3 im Main Event steht, aber Hulk Hogan unbedingt selber dann da drin stehen wollte? Und den Fokus weggenommen hat?
Das kann. Was war denn? Weil WrestleMania 3 nochmal der Main Event. Ah, das war der bei Hulk Hogan gegen Andre.
Genau.
Ja. Boah, da fragst du mich, das kann durchaus sein. Ich weiß es aber, ich sag das gerade nicht ganz genau. Da überraschte mich auf dem falschen Fuße.
Da haben wir einen geilen Body Slam, Jungs. Das ist das Main Event.
Genau.
Das kennt sogar der Kai.
Ja. Und es gibt aber natürlich auch noch andere. Wolltest du was sagen, Kai?
Ja, ich würde auch erstmal einen einschmeißen, weil ich ja. Ich meine, du so als Vorbereitung hast du ja so schöne Listen rumgeschickt und sowas. Und damit sich nicht jeder sagt so, hey, was hat denn der Kai am Anfang vom Podcast gesagt, wo er meinte, JBL ist einfach ein Arschloch. Das liegt natürlich daran, dass ein JBL in diesen Listen sehr, sehr aktiv vertreten ist. Also ich meine, es gibt, glaube ich, diese legendäre Geschichte, die auch irgendwie in ganz vielen YouTube-Kanälen ganz oft irgendwie dargestellt wird, wo dann JBL diesen Blue Mini zusammengeschlagen hat. Also wirklich.
Das ging gar nicht, ey.
Weil JBL auch einfach so sagt, also weil JBL, glaube ich, wirklich einfach ein Bully ist, so ja. Fakt von ja. Den Geschichten, die man jetzt hört. Aber natürlich auch, du hast dann auch noch irgendwie JBL, der sich da mit Kommentatoren anlegt, hier mit Joey Styles zum Beispiel, oder auch etwas aktueller dann mit Mauro Ranallo, wo es ja auch darum ging, dass irgendwie ein JBL hier Mauro Ranallo raushaben wollte bei SmackDown. Und ich habe es auch nochmal gemerkt, wo ich fürs Match of the Week auch Dean Ambrose gegen AJ Styles geguckt habe, wie ein JBL auch null Chemie hat mit einem Ronaldo zusammen, weil das eigentlich gar nicht zusammenpasst, weil so ein, ich glaube, das ist auch einer dieser Fälle, dass ein JBL sehr gerne das Spotlight hat. Und ein Morrow ist ja doch schon sehr aktiv und auch sehr präsent beim Kommentieren. Und dass halt sowas auch einem JBL nicht passt, wenn dann irgendjemand anders so der wichtigere Mann ist, weil auch so dieser Charakter, den ja auch ein JBL verkörpert hat, da als dieser reiche Cowboy und sowas, so aus allen Berichten, die man liest und wenn man sagt so, oh, der war so und so Backstage, der fand sich halt, glaube ich, schon wirklich selber sehr, sehr, sehr geil. Und das Witzige dabei ist aber auch immer, wenn er Leute runtergemacht hat und es dann wirklich zu einer Konfrontation gekommen ist, egal ob mit Joey Styles oder auch mit Steve Blackman, hat er ja immer aufs Maul bekommen. egal von wem. Und ich meine, also Joey Styles war jetzt bei Gott kein Kämpfer oder also kein Steve Blackman, sagen wir mal, wie es ist.
Ja, aber warte mal, was man bei JBL sagen muss. Er ist auf jeden Fall ein selbstverliebter Bully. Aber, sagen wir mal ehrlich, das ist kein besonderer Wrestler, der irgendwie besonders rausgesticht hat oder sonst was. Trotzdem hatte es, und ich denke auch gerade deswegen, an die Spitze geschafft. Er war Main Eventer. Ein Wrestler, den du es niemals zugetraut hättest, der nie besonders herausgeragt ist, aber der halt, ich denke mal, einfach backstage klug und halt auch sehr hart agiert hat und dadurch sich auch den Platz freigeräumt hat dafür.
Ich glaube auch, dass es viel an Glück lag, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil einfach 50% der Topstars verletzt waren. Also ja,
das kommt auch immer dazu.
Ja, also jetzt weniger, dass irgendwie Backstage das alle gesagt haben, so, oh, der Typ, der ist zwar irgendwie laut, den pushen wir jetzt, sondern also...
Moment, das müsst ihr ja nicht alle sagen. Wenn du klug bist, machst du es so, dass damals vor allen Dingen Vince dich mag. Das war ja immer so, wenn diese eine Person, die wichtigste auch in der Firma, wenn der Chef dich mag, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du befördert wirst, selbst wenn andere vielleicht besser ist.
Das stimmt, aber also ich glaube einfach, bei einer JBL-Situation war es so, okay, von 10 Leuten waren 8 verletzt und 2 waren da und dann war es halt immer der Hausmeister und der andere war JBL und so, ja gut, dann ist halt JBL jetzt World Champion. Also,
aber das immer wieder und recht lang, aber was ich manchmal diese Rivalitäten, ja, so blöd es klingen mag, manchmal bringen die auch was Positives für uns als Fans. Weil ich finde schon, dass gerade so ein Shawn Michaels gegen Bret Hart oder auch ein CM Punk gegen Vince und Triple H, du merkst als Zuschauer manchmal schon wegen, oder hast das Gefühl, oh, also das ist jetzt gerade nicht so gespielt, die haben sich echt auf den Kicker und dadurch wirken Fäden manchmal komplett anders als einfach geskriptet.
Das stimmt, aber das ist natürlich dann auch immer das Interessante an der Sache, weil man möchte natürlich dann auch sehen, ob einer der Beteiligten in irgendeiner Art und Weise so den Charakter bricht und wenn es halt nur ein Grinsen ist und wenn es nur eine kleine Geste ist oder sonst irgendwas, dass die sich da aufregen. Weil ich glaube, das ist doch das, was wir Fans sehen werden. Wir
wollen ja sehen, dass gegen Hulk Hogan beim SummerSlam, ne?
Ja, gut, das ist
natürlich das Paradebeispiel, oder?
Nee, ich finde, Paradebeispiel ist die Pipebomb vom CM Punk. Das Ding ist einfach die Promo, die mit Abstand am meisten auf YouTube angesehen wurde.
Ich glaube aber immer noch nicht, dass die komplett ungeskriptet war.
Er hat freie Hand bekommen.
Ja, Quelle ist was? Das Internet, weil das jemand gesagt hat?
Ja, wenn es danach geht, kannst du eh von nichts ausgehen, was steht, weil du dann sagst, ja, weil es im Internet stand. Also es ist schon so, dass Punk hat auch schon selber gesagt, dass er komplett freie Hand hatte, dass es halt nur so war, du redest so lange und irgendwann hat halt Backstage jemand dann gesagt, okay, das war's jetzt von der Zeit her oder das war jetzt zu viel und dann Ende. Aber dass halt bei Punks Promo es wirklich schon so war, dass es nicht abgesegnet wurde. Und da sind halt auch einfach Sachen gefallen, die wirst du so, glaube ich, nicht mehr hören. Die waren einfach zu persönlich.
Ich tue mich da immer noch sehr schwer zu glauben, dass das alles ungeskriptet war. Also egal, wie sehr ich ein CM Punk und die Pipebomb liebe, aber also ich glaube bis heute nicht, dass das komplett ungeskriptet war.
Ja, ungeskriptet war auf jeden Fall, um hier den Bogen mal zu schaffen, die Handy-Promo von Jeff Hardy gegen einen CM Punk damals.
Das ist einfach nur so ein wertloses Video, ne? Also, das lässt einen Jeff Hardy, das passt nämlich auch zu den Sachen, die David gerade genannt hat, weil meiner Meinung nach auch einer der besten Smackdown-Fäden, die ja auch auf realem Hass irgendwie basiert hat, und zwar die zwischen Jeff Hardy und einem CM Punk, aber alle Sachen, die danach waren, wo auch ein Jeff Hardy, ähnlicher Fall, der dann eben nicht mehr in der WWE war und dann gesagt hat, oh, hier und das ist Kacke, da irgendwie komplett zu in irgendeinem amerikanischen Diner steht. Also, das hat, glaube ich, einem Jeff Hardy eher geschadet als allen anderen Beteiligten.
Ja, das war auch schon sehr grenzwertig. Und das ist eigentlich auch sowas, was man dann auch schon fast nicht sehen will, weil das natürlich dann auch schon sehr bemitleidenswert war. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das hier war auch wirklich eine Fehde, die quasi, wo die Animositäten zweier Persönlichkeiten genommen haben und daraus eine Fehde im Ring gestrickt haben, aber die gingen dann eben auch noch weiter, weil die beiden sind nun mal absolut konträr, ne, mit ihrer Lebenseinstellung und so weiter und so fort. Und das war anscheinend auch immer Backstage für die beiden ein Reibungspunkt. Und gerade so Grundsatzdiskussionen hat man natürlich auch im Wrestling total oft. Also jetzt nicht nur da, sondern auch bei sowas wie einem Mick Foley gegen einen Ric Flair. Da gab es ja auch dann lange Zeit konnten die sich ja überhaupt nicht ausstehen, weil Ric Flair halt über den Mick Foley gesagt hat, der ist kein Wrestler, der ist nur ein Stuntman und so. Das ist eben dann auch so eine Geschichte, die dann da rauskommt. Ne? Also so diese Weltanschauung, Wrestling-Stile und so Geschichten, das spielt da auch oft mit rein. Genauso natürlich wie auch so Dinge wie, ja, keine Ahnung, der hat mich im Ring verletzt oder so. Da sind natürlich manche dann auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nachtragend oder
und,
so.
Und glaub, Neid nicht zu vergessen. Ich glaube, ja, Neid klar. spielt eine verdammt große Rolle, wenn du halt merkst, hör mal, da ist jetzt ein anderer Wrestler, der ist beliebt. Oder das Schlimmste, was halt eigentlich ein Sportler passieren kann, dass du in einem Interview beispielsweise über einen anderen Wrestler gefragt wirst, der gerade entkommen ist. Ich glaube schon, dass da bei manchen echt auch der Neid richtig mitspielt. Oder auch wenn Promis dabei sind, dass du halt denkst, warum hat der denn jetzt den Fokus? Eigentlich reiß ich mir dort den Arsch auf.
Ja, also gerade dazu ist, glaube ich, das sind ja so Sachen, die hast du auch in der Arbeitswelt oder sowas, so wie David gesagt hat, wenn du wirklich faktisch die bessere Arbeit leistest, aber dann wird irgendjemand anders befördert. Und das ist ja also in der idealen Welt oder so, das, was man auch mal beigebracht wird, ist dieses so Hard Work Pays Off. Also so, wenn du gut arbeitest, dann wirst du dafür auch entlohnt. Das Problem ist natürlich bei einem Business wie der WWE, was du halt bei anderen Sportarten wie Fußball oder sowas nicht hast, wenn du einfach ein guter Fußballer bist, dann bist du halt besser als jemand, der das Tor nicht trifft. Ne? Aber in der WWE ist es auch eben so, du kannst halt ein super technischer Wrestler sein, zum Beispiel irgendwie ein Daniel Bryan, aber trotzdem ist da einer, der, weiß ich nicht, der macht irgendwie einen Elbow Drop oder sowas, aber ist super populär. Das ist dann der Superstar und du bist gerade mal irgendwie in der Pre-Show oder sowas. Das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, auch beim Wrestling extrem frustrierend sein kann, wenn du weißt, ey, ich bin hier wirklich einer der besten Wrestler, aber für mich interessiert sich keine Sau.
Ja, ganz klar. Und diese Geschichte gerade mit den Prominenten, da können wir ja vielleicht mal hier diese Sache um Mr. T und Roddy Piper einwerfen. Das waren ja bereits Kontrahenten bei WrestleMania 1 und danach hier eben noch ein bisschen weiter. Haben ja auch diesen ominösen Boxkampf miteinander bestritten damals. Und das war eben auch so der Fall, wo Roddy Piper gesagt hat, so, nee, also eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den. Also warum holen wir hier einen Prominenten rein, der, ja, wie soll man sagen, der das Business nicht kennt und der es anscheinend auch laut Roddy Pipers Ansicht damals nicht respektiert. Ne? Und der kriegt dann eben hier die großen Matches und so. Und wenn man genau hinschaut in den Kämpfen, also Mr. T ist natürlich eh kein Vorzeige-Wrestler und auch ein Roddy Piper ist jetzt nicht gerade der Allerbeste, der ist ein guter Ringer und so und sowas, aber der ist ja doch eher ein Brawler. Da kann man auch sehen, dass da ein Roddy Piper hier und da mal wirklich ein bisschen mehr zugeschlagen hat und ein bisschen härter gewesen ist. Und das ist natürlich dann immer ein Problem, ne? Weil im Endeffekt, wenn du irgendwo dich dann, keine Ahnung, im Backstage-Bereich klopst, da gibt's ja auch genug Geschichten, ne? Wir haben auch schon einige davon erzählt, ne? Egal, ob es jetzt irgendwie Paul Orndorff gegen Vader ist oder, ach, ich weiß nicht, da gibt's ja halt dutzende Beispiele, ne? Auch ein Undertaker hat sich mal mit dem Kurt Angle angelegt und ich weiß nicht was, ne? Aber das Problem ist natürlich, wenn du dann noch miteinander arbeiten musst im Ring und du hast so eine Geschichte im Hintergrund laufen. Ich stelle mir das extrem schwer vor, da noch professionell zu bleiben. Und Kai und ich haben mir letztes Mal im Match of the Week über Matt Hardy und Edge geredet. Und gerade diese, ja, wie soll man sagen, diese Love Triangles und diese ganzen Beziehungskisten Backstage, ich glaube, ja, das ist menschlich, aber das führt auch immer wieder zu Problemen, oder Kai?
Ja, das auf jeden Fall, klar. Also gerade diese Matt Hardy-Sache, also als du gerade gesagt hast, die haben da irgendwie was Echtes genommen bei Jeff Hardy und CM Punk und haben das in eine Storyline gepackt. Da muss ich natürlich auch direkt wieder an Matt Hardy und Jeff Hardy denken. Ach, Matt Hardy und Edge denken, wo die ja, also das eine ist ja wirklich so dieses, unsere Lebensstile passen nicht zusammen. Und das andere ist ja nochmal so ein bisschen dieses, okay, meine Freundin ist halt mit dir fremdgegangen. Und ich habe es ja schon im Match of the Week gesagt, da würde es mir dann auch irgendwie sehr schwer fallen, professionell zu bleiben in so einem Match. Weil ich glaube, da hast du halt schon Bock, gerade wenn es auch irgendwie ein Hardcore-Match ist, zu sagen, ja, ich schlage jetzt mal ein bisschen fester zu als nötig.
Wobei ich glaube, die Gefahr ist eher andersherum. Anstatt dieses fester zu schlagen, die größte Gefahr, was ich beim Wrestling sehe, ist, du bist eigentlich dafür verantwortlich, oder ne, andersrum, du bist eigentlich darauf angewiesen, was dein Gegner macht, weil derjenige ist die Person, die dich entweder gut oder schlecht aussehen lässt. Und ich glaube, das ist halt die größte Sorge, die ich hätte, auch beispielsweise bei Bret Hart und Shawn Michaels damals. Da ist ja auch dann halt die Gefahr da, was ist, wenn ich jetzt meine Moves mache und der einfach nicht zählt. Wir haben schon genug Matches gehabt, wo halt wirklich dann einfach einer nicht gezählt hat oder oversellt und dadurch der andere ins Lächerliche gezogen wurde oder halt schwächer dargestellt wurde oder wirkte. das ist halt echt schwierig, weil im Wrestling geht's halt viel um Vertrauen. Ich finde auch sowas wie Matt Hardy und Edge, boah, das geht hart an die Grenze. Genauso fand ich halt Kurt Angle und Jeff Jarrett bei TNA sehr geschmacklos. Aber ich glaube, in dem
was
Moment
ist das da? Auch,
ja, die haben quasi dieselbe Frau geteilt.
Genau. Ach stimmt, ich erinnere mich.
Und ich glaube auch nicht, dass da die Wrestler von sich aus sagen, ey, lass das unbedingt als Story machen, sondern eher, dass halt die Chefs kommen und sagen, lass das als Story machen und du, sind wir ehrlich, Matt Hardy war halt nicht gerade im Fokus, die das Gefühl hast von wegen so, ey, scheiße, komm, das ist vielleicht meine einzige Chance, dieses große...
Aber Matt Hardy war doch schon groß zu der Zeit.
Der war Mid-Kader. Er war nichts anderes als Mid-Kader und hatte plötzlich eine Fehde, wo die ganze Crowd einfach nur heiß drauf war. Ich glaube schon, dass du da einfach denkst so, eigentlich habe ich ein schlechtes Gefühl, wir können uns nicht ab und aber es ist halt auch eine Möglichkeit und das muss man, glaube ich, auch noch im Hinterkopf haben. Ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Wrestler von sich aus sagen, ey, lass das doch direkt umsetzen, das ist voll geil. Wir können uns zwar nicht ab, aber lass mal machen. Sondern ich glaube schon, dass da halt sehr viel auch dabei ist, dass du halt vielleicht einen Fokus kriegst, den du sonst nicht hattest oder einfach eine Chance drin siehst. Beiß auf die Zähne, zieh diesen Scheiß durch. Am Ende könnte es sich dann für dich auszahlen.
Ja. Ja, Matt Hardy war da auch nicht nur einmal in dieser Situation. Ne? Da gab es wohl auch noch eine Geschichte damals, als Paul London noch in der Promotion gewesen ist, wo beide wohl was mit Ashley Massaro gehabt haben. Ne? Wo erst Ashley wohl mit Matt zusammen gewesen ist und dann hat sie ihn aber verlassen und ist dann mit Paul London zusammengekommen. Und das führte wohl angeblich dazu, dass ein Paul London der Meinung war, dass Matt Hardy dafür gesorgt hat, dass er eben bei der WWE nicht so durchstarten konnte und später, als beide dann bei Ring of Honor gewesen sind, ja, war es dann eben so, dass die Booker eigentlich einen Plan hatten, dass man die beiden eventuell zusammenstecken könnte, aber da hat wohl London gesagt, so, nee, ich lass das mal besser, ich glaube, das funktioniert nicht und ich glaube, der Herr Hardy mag mich bis heute noch nicht so richtig und, ne? Frauen und Männer und so hinter den Kulissen ist immer eine schwierige Kiste, ne, weil das nimmt natürlich auch dann direkt eine ganz merkwürdige Richtung. So. Es nimmt natürlich eine sehr persönliche Richtung. Bei Matt Hardy und Edge war das letztlich, wir haben es auch schon im Match of the Week gesagt, ne, und auch schon in den unzähligen anderen Podcasts, für Edge war das ein Sprungbrett. Also der hat damit seine Karriere so dermaßen gepusht und Matt Hardy hat es leider nicht ganz so weit geschafft, muss man ganz klar so sagen, aber für Edge war das, dem hätte nichts Besseres passieren können.
Ja, er wurde auf einmal der Top-Heel.
Ja, legit Top-Heel. Also, weil ja wirklich alle gesagt haben, Mann, Edge ist echt ein Arschloch. So, also, das war ja ein Punkt, wo irgendwie alle so eine gewisse Empathie aufbringen konnten, ne?
Ja, und, absolut. Und, ja, und er ist ja eigentlich auch dann, also er ist ja aus der Fehde als Gewinner hervorgegangen und er hatte auch noch die Frau. So, wie scheiße ist das denn eigentlich?
Das Leben ist und keiner mehr. War sauer auf die Frau, wie immer.
Ja.
Einfach unfair.
Mein Gott.
Wobei, bei genau. Der WWE ist das, glaube ich, eh alles ein bisschen tricky, sobald Frauen ins Spiel kommen, weil, wie Kai ja schon vorhin sagte, die machen ja alle untereinander und so weiter. Also CM Punk hat ja auch das halbe Was dadurch gehabt.
Ist wirklich so.
Ja, aber ich glaube, das ist echt so ein bisschen Lagerkoller und schulklassenmäßig. Also, weißt du, dann oder Universität oder sonst irgendwas. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich so. So ist das.
Große Klassenfahrt.
Genau. Einen Punkt will ich noch ansprechen. Und zwar den Ultimate Warrior sollten wir noch ansprechen. Weil da war natürlich auch was, wo WWE sich auch damals zu was ganz Krassem hat hinreißen lassen. Ne? Also wir kennen die Geschichte mit, dass der Warrior und die WWF und Vince McMahon nicht die größten Freunde gewesen sind. Und dass gerade auch sowohl der erste Run des Warriors als auch der zweite Run, als er dann nochmal zurückgekommen ist, dass das alles nicht so gelaufen ist. Und wo dann auch ein Warrior ja relativ sang- und klanglos entlassen worden ist und Matches geändert worden sind und hier und da. Und dann gab es ja eine DVD mit dem Titel The Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Und
die wurde aber, von wem wurde die rausgebracht? Von der WWE selber?
Ja, natürlich, das war WWE-Produktion. Und das war eine, es tut mir leid, ich weiß, der Mann ist verstorben und tolle Legende. Mittlerweile hat WWE auch eine Dokumentation über ihn, die sehr sachlich und gut ist, aber ich gebe zu, dass The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, das ist so eine der Dokus, die ich mir, glaube ich, im Jahr 2-3 Mal anschaue. Weil ich finde die super unterhaltsam. Ich meine, die haben halt im Grunde genommen, für die die Doku nicht kennen, die kann man im Übrigen YouTube gucken.
War es nicht auf dem Network?
dort glaube ich auch.
Doch,
ich glaube, die gibt's da mittlerweile.
Nee, aber, oder?
Ich glaube, die gibt's da.
Bin ich mir nicht sag sicher, mal unter Vorbehalt.
Ich meine, die hätte ich da auch gesehen. Auf jeden Fall, es gibt Mittel und Wege, das zu sehen, ohne Probleme. Und die Doku ist halt eigentlich nur darauf aus, den Ultimate Warrior zu diskreditieren und lächerlich zu machen. Also ja. Es geht halt damit los, dass anfangs die gezeigt wird, wie er anfängt zu wresteln und dann halt alle sagen, ja, wir haben was in ihm gesehen, Body, aber eigentlich konnte er nichts. Und dann machen sie sich über den Entrance lustig, dass er halt, wenn er im Ring war, schon aus der Puste war. Und über die Promos haben sie sich lustig gemacht, wo ich mir an den Kopf immer halt packe, weil die Promos waren ja damals schon ein bisschen abgesprochen, vorgegeben, das war halt sein Charakter und damals war das halt cool, aber heute hat man sich dann halt drüber lustig gemacht, wie, was für irre Sachen der gesagt hat und dann Sachen erzählt, wie beispielsweise, dass halt er No-Shows gemacht hat, also einfach nicht bei House-Shows erschienen ist oder schlussendlich auch dann Vince erpresst hat vor seinem letzten Kampf, von wegen, ja, ich brauche Summe X, sonst kämpfe ich nicht und dass dann Hogan und Slaughter ihnen eigentlich die Beine brechen wollten, aber Vince hat dann bezahlt und dann gesagt, okay, hau ab und schieß ab. Auf jeden Fall geht's in dieser Doku, wie soll man sagen, als Vergleich wäre das vielleicht, wenn man jetzt eine Ex-Freundin fragen würde, so von erzähl doch mal was über deinen Ex. Und zwar, schreib mal einen Brief. Und eigentlich die nur alles macht, um dich schlecht aussehen zu lassen. Und wirklich alles raushaut, wo die irgendwie denkt, das könnte ein Tiefschlag sein. Und das hat die WWE gemacht und ich glaube, das ist auch einzigartig, sowas zu sehen. Weil das ist, ja, es ist keine Propaganda mehr, es ist einfach nur, jemanden wirklich lächerlich zu versuchen zu machen. Aber es ist halt gelungen und war sehr unterhaltsam.
Ja, das stimmt schon. Aber schön, dass du es nochmal so zusammengefasst hast, ne? Weil das ist natürlich wirklich eine Geschichte, die, wie du schon gesagt hast, das war einzigartig, auch dass man sich da wirklich Mühe gemacht hat, noch die Leute zu interviewen und solche Sachen. Und man erzählt auch einfach so ganz. Ja, einfach eigentlich auch nur Geschichten, die den Ultimate Warrior irgendwie schlecht aussehen lassen. Ne? Also egal, ob es jetzt irgendwie Sachen auch mit, ich kann mich doch an diese Geschichte mit Andre the Giant erinnern, wo.
Oh ja.
Ne, wo die wohl irgendwelche Aktionen gemacht haben und der Warrior war irgendwie so ein bisschen unsauber dabei und der Giant einfach quasi mal die Faust ausgestreckt, als der Warrior angelaufen gekommen ist, nachdem Warrior quasi ausgenockt, so mehr oder weniger. Und danach war der Warrior wohl sehr, sehr brav zum Andre the Giant.
Wobei das Problem ist halt einfach nicht bei der Doku, dass viele Sachen dabei einfach sind, die absolut stimmen. So, ja. So blöd es halt klingen mag, beispielsweise wie Ultimate Warrior mit Bobby Heenan einen Bump macht, der halt gar nicht geht und ihn halt dabei halt auch schwer verletzt.
Ja, das
und,
stimmt.
Und Ultimate Warrior war halt nun mal jemand, der, wie man da auch anschließend gemerkt hat, schon eine besondere Sicht auf sich selber gehabt hatte. Nur halt, die Doku geht halt so weit, dass sie eigentlich alle Leute lobt drumherum, aber es so darstellt, als wenn halt Ultimate Warrior gar nichts geleistet hat.
Ja, das ist richtig. Ja, und wie gesagt, die war einfach nur dazu da, dass sich Leute über ihn lustig machen. Also das war auch irgendwie unterhaltsam, aber es ist natürlich, ich glaube echt nicht, dass die Network da ist, aber ich glaube auf YouTube oder
nee, ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, ist nicht.
Der Kai.
Aber YouTube, genau. Raser.
Ansonsten vielleicht hier noch so ein paar Namen einfach, damit wir die jetzt auch noch mit dabei haben, einfach so an streitbaren Persönlichkeiten, die eigentlich jeder im Wrestling-Business hasst. So mal ganz blöd ausgedrückt, weil die halt ganz oft angeeckt sind, auch auf ihre Art und Weise. Ich glaube, wir dürfen hier, wenn es um Feindschaften geht, einen Vince Russo nicht außen vor lassen, oder? Also Vince Russo, glaube ich, hat immer so viele Feinde gemacht.
Was? Ja, der war immer dabei, egal bei welcher Rivalität.
Ja, ich glaube, da kannst du, da kommst du gar nicht hinterher, was so die Feindschaften angeht. Genauso wie bei einem Eric Bischoff. Also das fängt ja dann schon bei jemandem wie Steve Austin an und solche Geschichten.
Und Jim Cornette geht auch in die ähnliche Richtung.
Genau, ja gut, Jim Cornette hasst ja inzwischen alles.
Ja, das
so.
So gefusteter alter Mann, ne?
Ja, also ich finde es teilweise ganz lustig, was er eben erzählt, aber er hat eben so ein bisschen Anschluss einfach ans Wrestling verloren, glaube ich. Und deswegen mag er alles natürlich nicht. Ich glaube, inzwischen wissen viele, wie sie damit umgehen müssen, aber er ist, glaube ich, auch jemand, der nicht so viele Freunde hat, was jetzt das aktuelle Geschehen angeht. Ich glaube halt schon, dass der da doch viele alte Weggefährten hat, mit denen er sich gut versteht, aber.
Der Russo ist immer auch so, ne? Also der hat ja auch immer seinen YouTube-Kanal bzw. seinen Podcast.
Ja, klar.
Das Einzige, was er eigentlich macht, ist einfach nur zu sagen, wie schlecht alles ist.
Ja.
Ist ein bisschen wie Headlock, nur als Video.
Ja. Und mit mehr New Yorker Akzent und so, ja. Also, Vince Russo ist da auch eine eigene Gestalt, hat sich natürlich dann auch durch die Art und Weise, wie er damals agiert hat, natürlich auch viele, viele Feinde gemacht, hat auch viele, viele coole Sachen hervorgebracht, aber hat auch einfach unfassbar viel Schrott gemacht und hat auch einfach unfassbar viele Leute vor den Kopf gestoßen und so, also, aber auch da, ich glaube, da, ne, da kommst du eben nicht drumherum irgendwie, wenn du in so einem Business arbeitest. Genauso wie Iron Sheik. Iron Sheik dürfen wir hier natürlich nicht vergessen.
Aber Iron Sheik ist einfach super lustig. Das ist aber bitte ehrlich. Einfach der witzigste Mensch der Welt.
Ja, den musst du einfach nur erzählen lassen und dann bist du eigentlich schon dabei, dich kaputt zu lachen. Also,
man kann im Moment auch noch eine AJ Lee erwähnen, ne? Ich wollte es nur anmerken, weil das vergisst eigentlich jeder, weil das ist so für mich ein Beispiel dafür, wie Rivalität halt viel kaputt machen kann. Weil sie hat halt ein Problem ein bisschen mit Stephanie McMahon gehabt und hat halt dann den Fehler gemacht, in Anführungszeichen, über Twitter, sie halt ein bisschen herauszufordern oder halt darauf aufmerksam zu machen, dass halt die Frauen ja nicht richtig repräsentiert werden, was im Endeffekt ja auch was gebracht hat, nur in dem Moment war halt das, ja, leg dich besser nie mit deinem Boss an, und dann hat man den Werdegang eigentlich sehr schnell gesehen.
Ja. Das ist richtig. Wo wir da gerade schon bei AJ Lee sind und Twitter und Konsorten, da dürfen natürlich auch so Leute wie, also diese ganze Konfrontation mit CM Punk und Ryback, die dann im Nachgang von CM Punks Entlassung aufgekommen ist, wo CM Punk gesagt hat, hier, du bist ein unsauberer Worker und solche Geschichten.
Generell Ryback auf Twitter.
Genau, generell Ryback ist auch sehr schwierig. Also ich weiß nicht, wer von den beiden schwieriger ist, aber ja, auch also wie gut Freundschaften im Wrestling-Business halten, ist ja, sieht man jetzt ja zum Beispiel aktuell bei CM Punk und Colt Cabana, ne? Die sich jetzt ja auch, wo einer den anderen ja auch verklagt hat und solche Geschichten.
Spätestens, wenn es immer ums Geld geht, ist sowas schwierig.
Ja, genau, also das ist dann eben auch bitter, und wenn wir schon bei CM Punk sind, ich glaube auch ein Vince McMahon mag wahrscheinlich den CM Punk nicht besonders, der Chefarzt hier von WWE mag CM Punk garantiert auch nicht, und umgekehrt, also ach ja, aber ich muss, aber auch da wieder, ne, ich weiß nicht, wie oft ich mir diesen Podcast damals angehört habe mit Colt Cabana und CM Punk.
Also da waren ja auch alle so unfassbar heiß drauf, ne? Also das war ja so, für diese ganzen Internetleute, wo ich natürlich uns auch zuzähle, war das ja so das Ding schlechthin, ne? Also ich weiß noch, wie ich für die Sekunden gezählt habe, als dann dieses, wo dann der Release-Tag war, wie ich da drauf gewartet habe. Und das Lustige war ja auch, die haben dann, es gab ja so zwei Teile, da haben die auch im ersten Teil gesagt, ja, dann können auch die Zuschauer Fragen einsenden für den zweiten Teil. Und direkt am Anfang des zweiten Teils haben sie gesagt, okay Leute, also so viele Fragen können wir nicht machen. Da kamen irgendwie, keine Ahnung, im fünfstelligen Tausenderbereich Fragen ein. Da war so, ja, das war vielleicht doch ein bisschen mehr, als wir erwartet haben.
Aber zeigt auch wieder sehr gut, was für ja, sagen wir mal einfach, wir Wrestling-Fans sind halt manchmal auch ein Boulevard-Huren. Und wir stehen halt einfach total auf dieses, was ist Backstage los? Und mal ehrlich, diesen Podcast hast du vor allen Dingen gehört, weil du eigentlich hören wolltest, mit wem hatte er Stress, wen konnte er nicht ab? Jetzt sag mal einfach, jetzt bist du
nicht mehr bei denen. Und warum? Und
genau.
Wer ist Backstage scheiße? Und wer hat das große Ego? Und also, es waren ja auch immer Sachen, die du so gemerkt hast, die auch immer so angedeutet wurden. So, was war wirklich zwischen einem CM Punk und einem Triple H und sowas? Also, das waren ja all die Sachen, weil das war ja auch irgendwie nicht so verpackt als Story, das gab ja auch kein Farewell, sondern das war, CM Punk war einfach nicht mehr da auf einmal. Ich meine, so ähnlich, also so, natürlich war die Storyline mit CM Punk viel größer, aber sowas in abgespeckter Form hattest du auch bei einem Neville, wo du gesagt hast, wo ist Neville hin? So, das ist einfach irgendwann nicht mehr aufgetaucht und auf einmal ist er auch wieder da und alle fragen sich, was ist passiert?
Aber ich glaube, das liegt einfach auch in der Natur von uns allen, dass, mal ehrlich, wir sind halt auch einfach geil auf sowas, was ist jetzt wirklich vorgefallen und vor allen Dingen, was ist negativ gewesen? Wenn du jetzt irgendwie mitkriegst im Bekanntenkreis, wegen, ja, Freunde, wenn da jetzt ein Paar ist und dann erzählt es dir, ja, bei uns läuft das so gut, na, dann ja, hörst du auch nur mit einem Ohr hin, aber weh, da kommt dann raus, wegen so, boah, bei uns hat's richtig gekracht, dann alle direkt so, was denn, erzähl mal. Und ich glaube, so ist das bei Wrestling ein bisschen auch, wir haben alle diese Fassade, die im Fernsehen ist und alles so hochprofessionell und eigentlich, ne, Fehltritte oder mal irgendwie einen über den Durst trinken. Niemals, würde keiner von denen machen, alle immer super brav und so. Aber dann bröckelt ein bisschen die Fassade und du hoffst dann so, was ist denn der Backstage los? Oh, da ist er doch am Krachen. Und
ja, es mag halt keiner so ein Saubermann-Image, ne?
Ja, das ist halt einfach interessant, wenn man einfach, man muss ja nicht unbedingt jemanden vorwerfen, aber es ist halt einfach eine gewisse Gier oder ein gewisses Interesse, was halt da befriedigt wird. Und
also deswegen
wird.
War auch so ein Interesse dann an Enzo und Big Cass, wo es auf einmal so irgendwie, abwärts ging, sag ich jetzt mal. Ich so, okay, was hat Enzo gemacht? So, was, der wurde da rausgeschmissen aus dem Tourbus? Hä, warum, wieso hat er sich daneben benommen? Was hat Enzo gemacht? Und dann waren wir da bei Survivor Series jetzt auf einmal. Und so, oh, boah, was ist da los und so ein Kram. Man will immer so das Negative hören. Und dann auch natürlich, ich meine, das geht ja so in die gleiche Richtung, wo dann dieses Bild von Big Cass rauskam in den Indies und alle so, boah, ist der fett geworden? Guck dir den mal an. Oh, Absturz und sowas. Hm, blöd. Also, ja, wir sind halt wie... Wir sind halt Gossip-Huren, wie David gesagt hat.
Ja, so ist das. Passend zu Enzo, der hat sich wohl auch nicht besonders gut mit Simon Gotch verstanden. Nur mal so, da gibt es auch Shoot-Interviews und solche Sachen.
Da weiß ich nicht, wer von beiden auch wichtiger ist.
Verstanden.
Ja, das stimmt. Außer mit Big Cass am Anfang.
Ja, am Anfang jetzt auch nicht mehr.
Ja, nee. Deswegen, ja. Am Ende einfach mit keinem mehr.
Ja, auch mit Triple H anscheinend hat sich auch gestritten. Also was, also von daher, ja.
Diese geile The Miz-Promo, so. Muss man nochmal loben, ne? Wo ja auch all dies dann irgendwie wieder real wurde und auch als Storyline verpackt wurde. Ja. Oder dann, ach ja, schön. Bin ich Fan von.
Schön, schön, schön. Auf jeden Fall.
Aber meine, doch, warte mal kurz, ich muss mal dazwischen grätschen. Meine Frage an euch beide. Steht ihr eigentlich auch total auf Fäden, wo ihr das Gefühl habt, da ist was Echtes dran? Also ich gucke mir super gerne diese alten Sachen, auch zum Beispiel eine Konfrontation zwischen CM Punk und Vince an und ich mag einfach den Moment, wo ich überlegen muss als Fan, oh, warte mal, ich glaube, das war jetzt nicht geskriptet.
Ja, also ich meine, das ist doch die Sache. Deswegen sagen wir doch alle immer so, oh, wir wollen Open-Mic-Promos. Deswegen fanden wir auch alle Talking Smack so geil mit Daniel Bryan und The Miz. Weil wir so dieses, ich will was Echtes sehen. Weil, also, voll philosophisch jetzt, aber das Leben schreibt ja immer die besseren Geschichten als jetzt irgendwie so ein WWE-Booker. Und wenn du natürlich dann irgendwelche realen Sachen mit einbringst, dann bist du ja als Fan automatisch viel mehr drin, weil sich irgendwie nicht einer ausgedacht hat.
Und dann ist doch jetzt genauso, was haben wir alle jetzt gebrüllt, als Ronda Rousey die Promo mit und über Brie Bella gehalten hat, ne? Mit der, die einzige Tür, die du jemals eingetreten hast, war die zu John Cenas Schlafzimmer und solche Sachen.
Ich muss
Sachen,
jetzt wieder, ne? Grinsen. Ich mag solche Tiefschläge, sorry, ey.
Ja, ne, das ist, da kommt halt so ein bisschen. Aus. Ja, aber da kommt echt so ein bisschen die Talkshow-Mentalität in jedem von uns durch, oder? Dann sagen alle,
hat sie nicht gesagt, oh Leute. Das hat sie nicht gesagt. Im Publikum dabben irgendwie so 5 Omas, alle so, boah, krass.
Ich genau, finde übrigens, mein Lieblingsmoment war bei der Vince und CM Punk-Promo, ganz simpler, wo er halt nicht Mr. McMahon gesagt hat, sondern Vince. Und er dann gekontert hat, einfach gesagt hat, okay, Phil, ich darf dich ja Phil nennen. Und das war so ein geiler Moment, weil einfach so, du merkst wegen so, warte mal, ich kann auch improvisieren, mach mir mal. Sowas ist schön.
Ach, sowas ist schön. Einfach, das ist aber auch eine der besten Promos. Also, das geht ja in Richtung so auch Vince und Austin. Also, ein Vince McMahon, so egal, wenn man sagt, so, oh, der ist zu alt und hat irgendwie den Anschluss verloren, der ist schon für mit die geilsten Fäden verantwortlich, weil er auch so super versteht, was er machen muss und wann er es machen muss, wenn er im Ring ist und Promos hält.
Das ist richtig. Aber hat sich auch halt eben dadurch natürlich nicht immer nur Freunde gemacht und auch dadurch, dass er natürlich sehr erfolgsorientiert gewesen ist und natürlich auch seine Lieblinge irgendwie oben sehen wollte. Ne? Das haben wir ja bis heute noch, so diese Problematik. Ach ja, sollen wir hier das Thema dicht machen?
Ich habe noch einen Namen, das ist eigentlich eine Schande, dass ihr den nicht genannt habt.
Olaf Bleich.
Weil das ist der
ich dachte Kai.
Das ist der größte Backstage-Prügler. Aber einfach kein großer Name, weil er super unwichtig ist.
Ach, Christian Dürre.
Bin da doch so, ich.
Entschuldigung.
Sin Cara.
Sin Cara.
Der sich mit jedem prügelt backstage, der aber so absolut kein Standing hat.
Aber wir haben aber auch nicht über Del Rio gesprochen.
Ja, das stimmt. Del Rio ist auch ein Arschloch. Ach Mann, ja, es sind einfach die Mexikaner.
Oh wei, ach du Scheiße. Kannst du das bitte rausschneiden?
Donald Trump gefällt das.
Wir enden den Podcast mit gesundem Rassismus.
Ach ja, also aber jetzt mal wirklich, also Sin Cara, der hat sich auch wirklich, also da kam es ja auch zu Schlägereien, auch mit dem Chris Jericho und sowas, wo du denkst, also weiß ich, ob ich mich jetzt irgendwie also als Undercarder mit einem Chris Jericho anlegen würde, boah, ich weiß nicht, ist das nicht das Schlauste oder sowas. Und auch in Del Rio, der dann irgendwie das Backstage-Team anmacht und so, ja.
Ich wollte gerade noch einen schlechten Wortwitz machen über Sin Cara, wo du gesagt hast, der hat kein Standing, aber in den Schlägereien ist er wenigstens immer der Last Man Standing.
Ja,
weißt
du? Wenn er dann seine Matches...
Die Abis alle machen, oh...
Also, oh. Na gut, aber in seinen Matches hat er auch nie ein Standing, wenn er aufs Top Rope geht, so oft wie er botcht.
Oh, jetzt wieder, oh.
Das war aber der andere Sin Cara, Mensch.
Ja, nein, der erste Sin Cara hat richtig gebotcht.
Ach, verdammt, ganz Callback zu einem unserer allerersten Podcasts, weil er auch in Backstage-Schlägereien sehr gut war. Yoshitatsu hat mal Seamus ausgenockt.
Weiß nicht, ob er aber das Lustige hat. Ist ja, Entschuldige, ja, ich hab das auch gelesen. Das Lustige ist aber, dass oft so Kloppereien ja unter Wrestlern, also das führt ja nicht automatisch dazu, dass sie sich nicht mögen. Also teilweise ist das ja so, da muss dann irgendwie was raus und dann hauen sie sich aufs Maul und danach arbeiten sie halt ganz normal miteinander weiter so ungefähr.
Und dann ist sogar mehr Respekt da, da verstehen sie sogar besser, komischerweise.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist so ein normaler Kerl, also okay, ihr wahrscheinlich nicht, aber ich habe das früher halt auch gehabt, was ich in Disco, dann hast du dich halt mal kurz mit eingekloppt und dann anschließend hier, komm, jetzt trink mal ein, es ist gut. Dann war das Ding gegessen, man war am besten noch auf einer Welle.
Nächstes Mal werden wir einfach David beim Karat sehen, einfach Stiefelkreis.
Ach, damals war ich gut dabei.
David in die Mitte, alle treten rein. So, David.
Nein, aber ich glaube, das ist wirklich eher dieses typisch Kerlverhalten.
Ja, Testosteron gehabt.
Unter so Diven ist das halt anders, wo du halt mitkriegst wie eine Melina und so, die. Da ist das Vorgehen auch immer anders gewesen. Da war das nicht von wegen, ich gehe jetzt an die Haare, sondern nein, ich verbreite das schlechte Gerücht.
Psychologischer oder sowas, so.
Ja.
Ich spritze dir Bakterien.
Dann können wir vielleicht mal hier abbrechen. Kein steigert sich gerade rein.
Ich glaube auch.
Apfelmittel also ins Essen und sowas. Vorm Main Event.
Schön Einlauf. Ach ja. Ja, genau. Kurt Engel und Brock Lesnar, obwohl sie auch Kumpels sind, haben sich auch mal gekloppt. Einfach nur so, weil sie Bock drauf hatten.
Ja, gut, aber wer ist mehr gut. Kerl als Brock Lesnar?
Ja.
So, der schießt mit Schrotflinten auf Eichhörnchen.
Der lacht auch noch, wenn er sich mit irgendjemandem kloppt.
Ach ja, machen wir trotzdem jetzt hier mal einen Deckel auf das Hauptthema, würde ich sagen. Bevor das hier komplett ausartet. Jetzt
Klopp Lesnar.
Rassismus. Was?
Klopp Lesnar.
Oh Gott. Wir machen jetzt weiter mit den Fragen. Was ist denn hier los?
Ich weiß auch nicht.
Der ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht hat er Glühwein getrunken.
Das artet ja, oder aus. Hast du zu viel Zucker heute bekommen oder so?
Ja, wirklich. Nikolaus gab Schokolade.
Ach, das war die Schokolade, verdammt nochmal.
So, lass mal weiter mit den Fragen hier machen. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen. Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de. Ansonsten überall, wo ihr uns erreichen könnt, sammeln wir die Fragen dann ein und beantworten die dann hier im Podcast oder je nachdem beantworte ich die manchmal auch einfach so. Der Arne fragt über Facebook, schlimme Booking-Fehler in den frühen 90ern. Warum ließ man Doink nicht Heel bleiben? Er war grandios als Face leider kaum noch. Warum hat man nicht mehr aus Crush gemacht? Ne, meinem alten Kindheitshelden.
War das ein Crush damals?
Ja, es war mein Crush. Auch ein klasse Heel und die Idee, zusammen mit Bomb Chronic zu machen, haben sie leider auch verpasst. Habt ihr das mal durchleuchtet? So, wisst ihr was darüber? Ich habe natürlich gecheckt, ich bin ja immer jemand, ich behalte erstmal die Fragen hier bei mir, bevor ich die dann hier rausgebe und ich weiß gar nicht. Deswegen frage ich jetzt mal global hier rund. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Wahrscheinlich eher David als Kai?
Also bei Crush, warum man nicht mehr aus denen gemacht hat, war einfach nicht mehr da war. Also ich mochte den als Kind auch, aber mal ehrlich, der war als Wrestler limitiert. Optisch war er einer von vielen, Promos einer von vielen. Das war halt so ein Standard-Midcarder. Man kann es in Midcard, Undercard packen, aber er hatte halt nie diesen It-Faktor, deswegen hat man nie mehr draus gemacht. Bei Doink, ja, war einfach irgendwann das Problem, dass er als Heel so gut war, dass die Leute ihn halt ein bisschen gefeiert haben. Und deswegen hat man dann halt versucht, lass mal als Face machen, vielleicht geht das dann mehr, hat aber nicht funktioniert. Das wäre meiner Meinung nach halt der Grund dahinter. Und die Idee mit Bomb Chronic, dazu kann ich nichts sagen.
Kai, möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten löse ich hier gleich auf.
Nee, das, was David sagt.
Tatsächlich, bei Doink war es genauso, wie es David gesagt hat. Der war irgendwann einfach so over als Bösewicht, dass man ihn geturnt hat. Dazu kam natürlich noch die Geschichte mit Matt Bourne, also dem Doink-Darsteller, dass der auch damals Probleme mit Drogen und Alkohol und so gehabt hat und dann wurde ja irgendwann der Doink getauscht. Da war ja dann irgendwann Ray Apollo drunter. Wer Näheres zu Doink hören möchte, kann das natürlich tun bei den Helden aus der zweiten Reihe von Shaggy und mir. Bei Crush war es tatsächlich nicht unbedingt der Grund, den du gerade angesprochen hast, weil mit Crush hatte man eigentlich tatsächlich mehr vor. Das Problem war aber, dass er ist ja dann irgendwann später hier geturnt worden, gegen Randy Savage diese Geschichte und dann ist er wegen Drogen- und Waffenbesitzes festgenommen worden und dann ist er gefeuert worden. So, schwupp.
Ja, aber der war ja öfters bei der WWE in verschiedenen Gimmicks vertreten. Das hat ja nie funktioniert. Deswegen habe ich gedacht, das war der Grund.
Ja, also er war ja bei Demolition. Da war er ja Tag Team Champion. Da war er ja ungefähr so ein Jahr, anderthalb, war er dann Babyface. Und dann ist er ja geturnt gegen Randy Savage. Und dann war auf jeden Fall erstmal eine ganze Zeit lang weg. Klar war er nochmal hinterher bei den Disciples of Apocalypse da.
Was auch nicht funktioniert hat.
Genau, und das war einfach auch dann da war er Füllmaterial im Endeffekt, ja. Aber ein Grund, weshalb er zum Beispiel dann Mitte der 90er eben nicht so angekommen ist, war, dass er dann wirklich eine Zeit lang im Knast gewesen ist. Und dann Adam Bomb, also Brian Clark, hat deswegen nicht funktioniert, weil den die Klick nicht mochte. Ganz einfach. Der Daniel hat uns angetwittert, und zwar gleich mehrfach. Zwar erstmal traurige Nachricht, der Dynamite Kid ist diese Woche verstorben, an seinem Geburtstag mit nur 60 Jahren. Habt ihr besondere Erinnerungen an den Dynamite Kid? David, Kai,
wer will?
Also besondere Erinnerungen habe ich an ihm nicht. Ich weiß halt, dass im Nachgang er halt öfter schlechte Aussagen gemacht hat gegenüber Ex-Partnern und WWE und Co. Aber besondere, nee.
Er war natürlich einer der wahrscheinlich begnadetsten Wrestler, die es nie so ganz nach oben geschafft haben. Der ist eigentlich auch jemand, der perfekt in unsere Rubrik Helden aus der zweiten Reihe passen würde. War ein Teil der British Bulldogs natürlich an der Seite von Davey Boy Smith und hat auch gerade in Japan unfassbare Matches abgeliefert. War jemand, der den Cruiserweight-Style und auch den Stil eines Chris Benoit zum Beispiel extrem geprägt hat. Also ohne den hätten wir wahrscheinlich heutzutage eine ganz andere Stilrichtung, weil der früher das High-Flying und auch gerade diesen physischen Stil schon sehr, sehr früh eingebracht hat, hat aber gleichzeitig das natürlich mit sehr viel gesundheitlichen Problemen bezahlt. Es gibt eine sehr gute Autobiografie von ihm. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber die wird er garantiert finden, wenn er Dynamite Kid Bio oder sonst irgendwas angibt. Super interessant, super spannend zu lesen. Traurige Geschichte leider. Und die jetzt dann auch endgültig zu einem Ende gekommen ist, muss man sagen. Dann fragt der Daniel noch, seid ihr schon gehypt auf das WrestleMania-Wochenende? WWE hat jetzt ja NXT auf Freitag verschoben und geht damit nicht mehr Head-to-Head mit Ring of Honor und New Japan im Madison Square Garden. Ja, Kai, du bist ja da, deswegen frage ich dich erstmal, wie gehypt bist du und hast du schon Pläne, was so dass dein Event-Schedule angeht, weil da ist ja schon sehr, sehr viel drumherum. WXW ist auch da.
Ja, also gehypt natürlich, bis zum geht nicht mehr. Und als jetzt, also eigentlich war der Plan, freitags Hall of Fame, samstags NXT, dann Mania, dann Raw, dann SmackDown, Bums, volles Programm, geil. Ich möchte auf jeden Fall noch zu Access, weil ich bin da, also warum nicht auch Access mitnehmen? Jetzt aber, dadurch, dass NXT auf Freitag verschoben wurde, muss ich nochmal anfragen jetzt, weil ich das ja alles über so einen Gesamtveranstalter gemacht habe, ob man sagen kann, ich storniere Hall of Fame, weil wenn ich dann zu Ring of Honor New Japan am Samstag gehen kann, im Madison Square Garden, was ja auch einfach ein krank historisches Gebäude ist, dann würde ich da natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hingehen, ne? So scheiß mal drauf, was es kostet. Ich habe also irgendwie $160 die Tickets, aber hey, wenn ich eh da bin, so dann scheiß mal auf das Geld.
Was kostet die Welt?
Ja, also, wenn du eh schon nach Amerika fliegst, ja. dann guckst du ja jetzt nicht mehr auf 100 Euro, sind wir mal ehrlich. Von daher hätte ich da echt schon Bock drauf, das Ding mitzunehmen. Ich glaube aber nicht, dass ich mir da jetzt irgendwie noch viel, viel mehr angucken würde. Also klar wäre es witzig, die WXW jetzt auch noch mal in Amerika zu sehen, aber auch dieses Jahr war ich irgendwie bei fast jedem Marquee-Event, also muss ich jetzt nicht zwingend, wenn ich in Amerika bin, mir die WXW noch mal angucken. Da gibt es, glaube ich, noch andere Sachen, die ich sonst in Deutschland so nicht sehen kann, die ich da mitnehmen würde. Also ich versuche mir auf jeden Fall in diesen 5-6 Tagen die volle Dröhnung Wrestling zu geben. Und deswegen bin ich auch schon extrem, extrem gehypt.
Tja, David, und wir bleiben hier, hä?
Ja, und ich bin im tiefsten Wrestling-Tief meines Lebens. Also, ich habe es noch nie gehabt, dass ich im Dezember nicht schon irgendwie mega heiß auf dem Rumble war und schon überlegt habe, ja, was machen sie da um dann bei WrestleMania? Mich hat die WWE aktuell, ja, tut mir leid, als Stimmungsbrecher, aber total verloren. Und ich habe momentan auch nicht dieses innere Durchspinnen, was könnte denn kommen, wie könnte die Card aussehen, oh, das wird so cool, sondern gerade ist WrestleMania für mich ganz weit weg emotional.
Aber echt, also zu dieser Sache mit dem Tief, ich habe immer, also jedes Jahr im Dezember habe ich ein Wrestling-Tief, weil ich auch irgendwie Dezember immer so mit Roadblock und so einem Kram verbinde, was mir eigentlich immer super egal ist. Und das Ganze geht für mich immer wirklich los, 2 Wochen vor dem Rumble. So alles bis dahin
immer schon
immer so, ja, I don't care.
Du kannst auch eigentlich bei einem Podcast von den letzten Jahren und so mitkriegen, dass, also ab Dezember bin ich schon mal überlegen, ja, beim Rumble jetzt auf dem Weg dorthin, welche Fäden machen sie um dann das? Und dann überlege ich eigentlich immer, gucke dann meistens im Dezember auch schon die ersten Rumbles. Dieses Jahr, ich bin komplett, weiß ich, also emotional und vom Interesse her richtig raus. Tut mir leid.
Oh.
Ja, wie sieht's bei dir aus, Olaf?
Also super gehypt bin ich nicht, aber ich freue mich natürlich jetzt auf jeden Fall auf diese ganzen Veranstaltungen, die da kommen. Also NXT wird halt geil. Ich bin nicht mega gehypt auf WrestleMania, muss ich auch sagen, weil ich momentan auch einfach das Raw-Produkt vor allem extrem langweilig finde. Also mich kriegt das überhaupt nicht mehr. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, das ist so, wie Kai das sagt, dass einfach jetzt so dieses Dezember-Tief gerade ist und dass man jetzt dann ab Januar Richtung Royal Rumble wieder ein bisschen mehr Gas geben wird, weil mich das Produkt momentan auch nicht abholt.
Also, aber sorry, ja. Also die Sache wirklich, wie es ist, was mich extrem hypt, sind auch diese Gerüchte, wo, also manchmal liest man ja auch so Sachen im Dirties, wo man sich so denkt, ey Mann, wenn das mal jetzt wirklich, wirklich bitte so wäre, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt, weil das macht hier gerade so diese Runde, dass vielleicht ein Seth Rollins einem Brock Lesnar den Universal-Titel abnehmen soll. Und wenn ich mir halt vorstelle, da dabei zu sein, so, da drehe ich durch, ne?
Okay, aber soll ich da jetzt mal ehrlich ein bisschen dir jetzt an links und rechts geben? Wenn ich persönlich, also ist mein Lebenstraum, mal nach WrestleMania zu fahren mit meiner Frau. Wenn ich zu WrestleMania fahren würde, würde ich alles machen, nur nicht Dirt Sheets lesen, um halt besondere Momente nicht kaputt zu machen, sondern komplett unbelastet hinzugehen, ohne Erwartungen.
Ja, wir haben 4 Monate vorher, ne? Also ich erinnere mal an unsere Rumble-Podcasts, wo wir irgendwie WrestleMania booken und da passiert irgendwie nicht so, wie wo wir immer sagen, so, oh ja, ich habe das und das gelesen.
Das ja, aber das Problem ist einfach, also ich persönlich finde halt, das kann dir halt, sag mal beispielsweise, wenn du die Dirt Sheets gelesen hättest vom letzten Mal, wo dann die Hardys dann debütiert sind, da gingen die Gerüchte halt schon rum. Und ich hätte mir, glaube ich, in den Arsch gebissen, wenn ich mich hätte ein bisschen spoilern lassen, beziehungsweise dass meine Erwartung unterbewusst da gewesen wäre, es muss so dazu kommen.
Also ich mache das bei jedem WrestleMania so, dass ich ungefähr bis Februar in irgendwelchen Internetseiten lese und danach nicht mehr. Weil ich finde auch alles, was irgendwie 3 Monate vorher geschrieben wird, kannst du sowieso komplett vergessen.
Ach, ich bin gespannt. Aber jeder auch so, wie er es möchte. Also ich weiß, dass David da auch relativ rigoros ist, was so das Stummschalten von anderen Webseiten und sowas angeht. Also von daher Ich bin gespannt, aber wie gesagt, mein Hype hält sich momentan auch noch in Grenzen, aber ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Ganze drumherum, was da dann eben noch an Shows passiert und bin sehr gespannt drauf, wie sich das da ergibt und ob die Show gut wird. Also momentan bin ich wirklich da auf dem Trichter, dass ich so einfach nur hoffe, dass man sich jetzt 2019 wieder steigert und einfach wieder auch ein Produkt auf die Beine stellt, was einen dann wieder ein bisschen mehr abholt, als das jetzt dieses Jahr der Fall gewesen ist, weil ich greife mir hier so ein bisschen mein Fazit vom Rückblicks-Podcast vorweg. Also ich finde, 2018 war ein furchtbares WWE-Jahr. Absolut grauenvoll. Ich habe mich so oft so geärgert. Und ich bin da eher so auf Davids Seite tatsächlich, ohne jetzt da zu negativ sein zu wollen, zu schwarz zu malen, aber aus dem, die haben so geile Wrestler im Roster und machen halt so wenig draus. Und Brock Lesnar auch noch, also, naja. Nächste Frage, der Daniel fragt noch, wie findet ihr andere deutsche Wrestling-Podcasts, Klammer auf Klang und Professionalität, und würdet ihr vielleicht einen Podcast mit der Konkurrenz machen? Ich glaube, das ist jetzt hier nicht an uns, dass wir hier irgendwelche Wrestling-Podcasts bewerten oder sonst irgendwas. Aber klar, hören wir andere Podcasts. Also ich auf jeden Fall. Also ich höre ganz gerne mal die Ringfüchse oder ich höre jetzt auch ganz aktuell Blown Up, mag ich ganz gern. Und klar würden wir was auch mit anderen Wrestling-Podcasts zusammen machen. Haben wir ja eigentlich auch schon in den letzten Jahren mal gemacht. Wir haben mal was mit GF der Talk gemacht. Zuletzt war auch mal der Alex Flöter von Wrestling Plus und auch von GF und Konsorten war auch mal bei uns im Video. Also ich habe da gar kein Problem mit. Wieso auch nicht? Hört ihr andere Wrestling-Podcasts, Kai?
Nee. Also, ich habe einfach andere Podcasts, die ich höre. Dieses Blown Up interessiert mich wirklich, als ich das so gehört habe. Da werde ich mal reinhören. Aber sonst ist es ja auch nicht so, dass man wirklich sagt, man nimmt sich da jetzt irgendwie Hörer weg. Im Endeffekt, so alle reden über Wrestling, das ist doch super geil. So, man macht sein Ding zusammen, alle haben irgendwie Spaß am Wrestling. Klar, jeder hört auch mal so irgendwie ein bisschen rum und sagt, oh Mann, das ist aber alles blöd, ich hätte das gern anders. Also, das ist ja auch so die Sache des Wrestlings. So, man liebt es zusammen, man hasst es zusammen.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Zeit man da rein investiert, aber ich finde jetzt, also was jetzt da so die meisten Podcasts, finde ich, haben inzwischen, was die Produktion angeht, ein ganz gutes Niveau erreicht, wo ich mir das gut anhören kann. Das ist dann schon in Ordnung, muss ich sagen. Also, David, hörst du noch irgendwelche Wrestling-Podcasts, Deutsch, Englisch, egal?
Nee, gar nicht, aber selbst wenn ich es machen würde, würde ich mich dazu halt nicht äußern, weil ich finde, wir sollten auf unser Ding gucken und Ich finde halt jede Aussage gegenüber anderen, das steht uns gar nicht zu. Jeder hat sein Konzept dahinter und seine Ziele und seine Art, wie er das sich vorstellt, soll er machen. Wir machen unser Ding und achten halt auf uns.
Genau. Also ich muss eben sagen, also ich höre wirklich andere Podcasts nur sehr, sehr unregelmäßig, einfach weil, also ich bin ja auch hier mit unserem Podcast eigentlich schon ganz gut beschäftigt. Ich höre gerne Something to Wrestle mit Bruce Pritchard. Den finde ich geil.
Das muss ich immer also, noch hören, weil du hast so oft irgendwie geile Sachen darüber erzählt, aber irgendwie finde ich nie Zeit mehr, das anzuhören. Aber das klingt wirklich unfassbar interessant.
Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist für mich der beste Wrestling-Podcast, den es gibt. Und wenn ich jemals irgendwie, wenn es hier in Deutschland sowas geben würde, sowas zu produzieren, fände ich das mega geil. Wird's wahrscheinlich nie geben, weil du wahrscheinlich nicht genug Leute hast, die, also weil du A, nicht diese Aufzeichnungen hast, quasi über das deutsche Wrestling oder über anderes Wrestling hier in Deutschland. Und natürlich hast du auch kaum Leute, die so viel von einer großen Bühne erzählen können. Ne? Klar gibt's halt diese kleineren Bühnen, wo es auch richtig geile Geschichten gibt. Aber das, was da erzählt wird, hat halt Geschichte geschrieben. Und das ist richtig geil und das liebe ich. Und da kann man so viel Informationen draus ziehen. Ich finde das total cool. Und da bin ich wirklich neidisch drauf, was die da machen einfach. Weil das ist absolut allerhöchster Anspruch und absolut allerhöchstes Niveau. Und das finde ich super. Dann fragt der André uns via Twitter, sind das Internet und soziale Medien Fluch und Segen für das Wrestling? Fluch oder Segen für das Wrestling? Er hat kurz davor noch unseren WWF New Generation Podcast gehört. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir waren uns einig, dass es sowohl als auch ist, oder? Also frage ich mal David, weil David ist ja unser Social-Media-Mensch hier.
Ehrlich gesagt ist es beides zugleich. Also ich finde, Social Media und das Internet bietet extrem viele Möglichkeiten, gerade halt Realismus in Storylines einzubringen. Schwierig wird's halt dann, wenn du beispielsweise einen Heel-Charakter vor der Kamera bei den Weekly-Sendungen als richtig extrem Bösewicht darstellst, halt unrealistischer, sondern halt eher Comic-Style. Und dann siehst du halt auf Instagram meinetwegen, wie derjenige gerade im Urlaub ist und mit irgendwelchen anderen auf Tour ist und zusammen einen trinken. Das ist dann wiederum schwierig, aber ich finde, die WWE könnte oder generell das Wrestling könnte viel, viel mehr mit Social Media machen. Allerdings müsste man halt dann die Ausrichtung wirklich dahingehend schwenken, dass man sagt, nee, warte, wir machen jetzt Storylines und Charaktere wirklich sehr realistisch und den realen Bezug bauen wir mehr ein. Manchmal funktioniert es ja schon oder man probiert es ja auch. Gerade The Miz ist da halt sehr gut drin, aber es wird für mich noch viel zu wenig genutzt und auch zu wenig beachtet, dass die Fans sehr gut informiert sind.
Das Schöne dabei ist ja auch ein bisschen, dass du bei Social Media hast du noch diesen Faktor, weil es ja auch so ein bisschen, also in Anführungsstrichen neuer ist als alles andere, was wir jetzt im Wrestling haben, dass da auch so dieses Realismus und Skript extrem gut verschwimmt. Wenn du so eine Becky Lynch wieder irgendwie gegen eine Charlotte Ronda Rousey oder auch gegen eine Charlotte shootet, weiß nicht so, okay, wurde gerade gesagt, die soll das twittern oder twittert sie es wirklich, weil sie einfach das so sieht, so wie viel Freiheit hat die darüber? Oder auch hier in Kevin Owens ist ja auch Gold oder auch ein Rusev oder Finn Balor, der irgendwie seine Witze macht und dann irgendwie immer over groß schreibt in seinen Tweets und so. Also das sind ja alles Sachen, wo du sagst, okay, machen die das, haben die gerade da wirklich die Freiheit darüber? Sollen die das so twittern? Da bist du ja wieder super informiert, aber auch gleichzeitig komplett uninformiert, weil du gar nicht weißt, wer schreibt das gerade? Schreibt das gerade wirklich ein Finn Balor? Schreibt das gerade eine Becky Lynch? Oder schreibt das gerade irgendein Social-Media-Beauftragter, der den Twitter-Account da hat?
Also das muss halt echt wirken.
Ja, genau. Sonst
verlierst du die Leute bei Social Media und dann wird es halt auch eher peinlich.
Ja, also wo zum Beispiel Social Media ganz super gut funktioniert, ist bei der Entstehung des Bullet Club und bei der ganzen weiteren Vermarktung und natürlich jetzt auch die Elite und wie ein Jericho oder wie alle anderen, die Young Bucks und sowas das nutzen, das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Grundsätzlich ansonsten alles, was ihr gesagt habt, ne? Also ich glaube, dass gerade Independent Wrestler viel, viel freier und kreativer mit Social Media umgehen müssen, damit sie daraus wirklich Profit schlagen können, weil das ist heutzutage echt eine riesige Möglichkeit, die sie haben. Und ganz klar, natürlich auch dann bei den großen Promotions, das noch stärker einzubinden, aber ohne auch, dass es einem auf den Sack geht innerhalb der Shows.
Kann ich da mal ein Beispiel nennen?
Ich nenne ein Beispiel.
Ich kann eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man es eigentlich nicht besser machen konnte, war der Abgang von CM Punk damals. Erstmal, wo er dann das Foto postete mit halt dem Gürtel. Also
dieses legendäre Bild.
Genau, aber dann auch anschließend auf YouTube das Video, wo er auf der Comic-Con war und dann mitten in die Pressekonferenz von WWE halt mal eben kurz reingegangen ist.
Das war ja auch so geil professionell schlecht gemacht.
Ja, es war mega schlecht gemacht, es sah halt echt aus.
Genau, dadurch steht halt irgendwie einer, der filmt das so mit. Ja, sorry.
Nee, nee, alles gut. Aber das ist halt das Wichtige. Was ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm finde bei WWE, was halt wiederum halt Fluch ist, sie versuchen beispielsweise diese Selfie-Videos zu machen, machen aber dabei keine Selfie-Videos, sondern ein anderer hält die Kamera. Und dadurch ist halt das Problem, es wirkt halt nicht echt, sondern es wirkt halt künstlich, weil es halt keinen Realbezug hat. Wenn du Social Media machst, gerade weil du halt das Gefühl hast, ich habe direkt einen Kontakt zu den Wrestlern und ich weiß direkt, was die privat machen oder wie die gerade drauf sind, muss es absolut authentisch wirken. Sonst verlierst du die Leute.
Ja, also ja. Passend dazu ist, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Wrestler mal loben werde, aber jemand, der das wirklich gut gemacht hat, diese Handy-Videos, um irgendwie Promos aufzuziehen, war ein Mojo Rawley, der dann da irgendwie in seinem Auto saß, eine Promo gehalten hat und also das war wie ein anderer Mensch, weil du gemerkt hast, der sitzt da gerade und redet einfach in sein Handy und sagt das, was ihm einfällt. Und das wirkte sofort viel, viel natürlicher als alles andere, was Mojo Rawley in seiner gesamten WWE-Karriere gemacht hat. Oder so, yep, weil du irgendwie denkst, er ist gerade er selbst.
Ja, unterschreibe ich komplett so. Ja, und wie gesagt, da haben sie mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Insofern, das ist gut. Auf der einen Seite, schlecht ist dann eben, wenn es eben diese Brüche zwischen Charakter und Social-Media-Persönlichkeit gibt. Das kann einem auch manches kaputt machen, ganz einfach. Der Nerdyboy93 fragt über YouTube, bin ich eigentlich der Einzige, der NXT Germany nicht braucht und lieber sowas wie NXT Europe hätte? Kurze Antwort, weil Kai und ich haben darüber ja schon letztes Mal so ein bisschen geschwafelt, deswegen darf David zuerst dran.
Du bist nicht der Einzige, ich sehe es genauso.
Kai, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also sehe ich genauso. Das, ich meine, wir haben ja schon darüber geredet, auch im letzten Podcast, dass man jetzt überall NXT, keine Ahnung was, NXT Lettland, NXT Luxemburg und sowas aufzieht. Also ich glaube einfach
NXT
nicht.
NXT Wanne Eickel.
Das ist einfach super krass. NXT Kastrop Rauxel. Der Markt dafür ist auch nicht da. Also so, WXW füllt ja schon diese Nische irgendwie aus. Und klar kannst du natürlich mit dem WWE-NXT-Namen mehr Leute abholen. Aber ich verstehe nicht mal, wie das Produkt ablaufen soll. Ist das dann auf Deutsch? Oder reden dann irgendwelche Deutsche schlechtes Englisch? Weil du hast natürlich auch viele Leute in der WXW, die irgendwie gutes Englisch reden. Aber du hast ja doch immer noch einfach wirklich Deutsche, die wresteln. Und die reden halt auch Englisch, wie dann Deutsche Englisch reden, ganz normal. Und also dann verstehe ich das auch nicht. Sollen die dann in der Halle, wo sie dann vor Deutschen tapen, wo ja auch irgendwie, keine Ahnung, auch Leute sitzen, die schon älter sind und vielleicht nicht so einen Englischbezug haben, sollen die dann eine englische Promos halten? Keine Ahnung. Also für mich, das ist alles so unnatürlich.
Ja, ich weiß eh noch nicht genau, wie das, also wenn es dann irgendwann NXT Germany geben wird, ob das dann auch wirklich bedeutet, dass wir dann da quasi auch so eine NXT-Show für den deutschen Markt bekommen. Ich halte das auch noch eigentlich für viel zu früh, weil der Markt dafür viel zu klein noch ist. Also da muss erstmal noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Produkt gebracht werden, bevor es überhaupt dahin gehen kann. Also für mich ist erstmal NXT Germany bedeutet für mich vor allem erstmal, dass man sowas wie ein Performance Center hier aufbaut und dann eben die Talente, die interessant sind für NXT UK quasi reinholt, und aber hier erstmal den deutschen Markt quasi fördert und dann irgendwann, wenn es wirklich, wenn man soweit ist, vielleicht in 3-4 Jahren oder so, dann irgendwann in Richtung eigene Show geht, weil ich glaube, das für wie viele Leute würden denn jetzt vom Network, also wir gehen jetzt mal von den, wie viele Abonnenten hat das WWE Network momentan? 1,7 Millionen oder so? Dann gehen wir mal davon aus, wie viele Leute kommen davon aus Deutschland und wie viele würden sich davon ein deutsches NXT-Produkt anschauen? Das ist doch ein Prozentsatz von wahrscheinlich weniger als 0,5%. Mal so ganz, wahrscheinlich
ist es. Ja, ist absolut Nische. Das würde auch keinen Sinn ergeben. Vor allen Dingen, man muss ja einfach mal die Länder größer von der Fläche her sehen. Also du hast halt auf der einen Seite NXT, das ist im Grunde genommen Amerika, ich sehe es halt als amerikanischen Brand an, riesengroßes Land und dann kommt es plötzlich an, ja, NXT Germany, was halt ein Fitzel davon ist und da, so soll eine ganze Liga funktionieren. Nee, also Europe würde super funktionieren. Ich finde auch, gerade deshalb, weil anders als beim normalen NXT, du dann halt auch diesen Lokalpatriotismus ein bisschen mehr einfließen lassen kannst. Und dann kannst du halt auch wirklich Touren durch ganz Europe und hast ein eigenständiges Produkt. Ich bin auch kein Fan von der UK-Trennung, muss ich dazu sagen. Für mich ist es einfach alles zu klein geschnipselt. Und irgendwann hast du halt 4.500 Shows. Wann soll das jemand gucken?
Das ist auch absolut richtig. Na, mal sehen. Auf jeden Fall steht uns da eine ganz, ganz große Entwicklung bevor. Gab jetzt ja auch diese Woche neue Informationen über die Verträge und über Kooperationen und Partner-Promotions. Also Huiuiui, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Passend dazu hat der Mike noch eine Frage über Instagram eingeschickt. Zur WXW. Welche zwei Leute aus dem WXW-Roster haben aktuell das Zeug zu einem neuen Tag-Team und danach zu Tag-Team-Champions? Also, ich weiß gar nicht, David, bist du momentan im WXW-Produkt drin?
Nein.
Schaust du das?
Leider nicht, weil ich halt die Kameraführung nicht so schön finde bei WXW Now und mir halt die Musik fehlt. Deswegen bin
du musst
ich halt
die Conversations gucken, dann kannst du mich sehen.
Ja, also ich bin, live ist das ein mega Erlebnis für mich, aber ist halt einfach nichts, was ich wirklich sonst außerhalb von diesem Live extrem verfolge.
Na gut. Kai, du bist ja eigentlich immer dabei, du bist ja quasi sowas wie, noch nicht das Ringrat, aber dann doch schon so ein bisschen das Maskottchen von WXW. Wie sieht's denn bei dir aus? Welchen der jungen Leute könntest du dir da vorstellen, dass man die zusammenpackt?
Oh, ich find's schwierig, also ich, so abseits von den jungen Leuten könnte ich mir auch eine Reunion von A4 vorstellen. So irgendwie so dieser, ja, der DIY-Trip, weißt du, erst Tag-Team als Faces, dann hassen sie sich, dann sind sie als Heels wieder zusammen. Und ich,
das war aber nicht die Frage.
Ja, und ich würde sehr gerne, ich überlege gerade, also ich sehe dann da Mac irgendwo. Ich überlege gerade nur mit wem.
Einen der jungen Leute.
Da steht gar nicht was zu jungen Leute. Da steht, welche zwei Leute
das auf dem
XC-Roster.
Ja, ist okay, du hast ja recht.
Zu jemand nennt sich Moderator.
Das tue ich gar nicht.
Stimmt, so jemand nennt sich euer Host.
Genau.
Also, ich kann irgendwie da Mac mit jemandem. Aber kann, also, nicht mit dem Tarkan Aslan. Ich weiß aber nicht mit wem sonst. Irgendwie.
Ja, also ich habe tatsächlich, also mein Gedanke geht ja so in Richtung Veit Müller.
Ja, ich
würde Veit Müller und Thatcher? Vielleicht gerne. Ja, zum Beispiel.
Also, so. Ich wäre dabei, ne? Veit Müller ist ja auch unfassbar over. Also, der hat sich ja auch krass gemacht, der Typ.
Der ist auch super. Ich mag den total gern von seinem Stil, auch von dem Look her. Also, der hat was und das ist, glaube ich, auch jemand, den wir da in so ein, zwei Jahren auf jeden Fall in einer sehr starken Position bei WXW sehen werden. Ansonsten, ich bin gespannt, was man mit Julian Pace anstellt. Das wäre auch jemand, den ich mir erstmal irgendwie in so einem Flippy-Floppy-Tag-Team irgendwie vorstellen könnte.
Mit wem
könnte.
Ist das Problem? Da habe ich auch überlegt, aber mit wem?
Keine Ahnung, du kannst mit Norman Harras, der jetzt gerade debütiert ist, ich weiß es
mit
nicht.
Mit der
Mac? Keine Ahnung, ich auch mit der Mac, alle mit der Mac.
Einfach alle mit der Mac.
Ja, mal sehen, aber ich meine, es gibt da noch ein paar. Also ich, wie gesagt, Veit Müller und Timothy Thatcher finde ich gerade auch, wenn jetzt dann Walter vielleicht weniger da wäre, ich finde, Veit Müller wäre eine coole Ergänzung für Ringkampf.
Passt auch irgendwie rein, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Total,
also,
total.
Und also auch von dem, was ich von Tobi gehört habe, ich konnte ja in Hamburg leider nicht dabei sein, soll ein Veit Müller unfassbar over gewesen sein.
Ja, ja. Also er war so over, dass der arme Timothy Thatcher, als er dann am Ende seine Promo halten musste, halb ausgebuht worden ist, weil die Leute Veit Müller sehen wollten. Und im Anschluss haben die doch noch ein paar Fans, haben doch dann noch Veit Müller irgendwo im Backstage, nicht im Backstage-Bereich, aber am Merchandise quasi besungen, um es mal so zu sagen.
Ja, FIF ist der Fightster.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Talent, auf das man achten sollte. Ja. Und damit sind wir durch. Es sei denn, David will noch eine Frage stellen.
Nö.
Was?
Ja, ich überlege gerade. verdammt, mir fällt nix ein.
Oh, dann mache ich die Abmoderation. Hast du deine Chance hier in diesem Falle verwirkt. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören hier natürlich. Ne? Ihr wisst, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, gerne bei iTunes bewerten. Schaut auch gerne bei Spotify vorbei, wo es uns natürlich auch gibt. Und natürlich Patreon und Steady, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Mit 5 Euro, 5 Dollar seid ihr dabei. Da sind wir mittlerweile knapp bei den 100 Podcasts, die ihr dann oben drauf bekommt, quasi nicht nur für das gute Gefühl und zu unterstützen, sondern es gibt natürlich auch noch was in Retour, nämlich die ganzen exklusiven Podcasts und ganz viel anderen Krempel. Ansonsten geht's nächste Woche dann natürlich auch schon weiter. Wir haben die Preview zu TLC, die steht dann an. Und natürlich gibt's dann auch den Wochenend-Podcast. Und da sprechen wir mal über was Positiveres. Heute hatten wir die Feindschaften. Nächste Woche sprechen wir dann Nächste Woche sprechen wir dann über Überraschungen, über Comebacks, über Debüts. Also wirklich Momente, die uns die Schuhe ausgezogen haben, die uns die Gänsehaut auf den Rücken getrieben hat. Das wird sicherlich auch ein ganz cooler Moment werden. Insofern hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Dann ist, glaube ich, auch der Kai dabei, wenn ich mich komplett täusche, oder?
Weiß ich nicht. Doch, ja, klar bin ich dabei. Ja, ich bin immer dabei.
Der Kai würde sich über ein CM Punk Comeback bei WrestleMania freuen.
Nee, also ich würde voll ruhig bleiben.
Dann würde ich gerne dein Gesicht sehen. Einfach nur in dem Moment, wenn dann die Musik kommt. So.
CM Punk geht zu Elite, sage ich euch. Der geht zu All Elite Wrestling. Das sehe ich da schon als wahrscheinlicher an. Aber wir werden sehen, wie das ausgeht.
Das wäre einfach das Heftigste.
Das wäre das Heftigste.
Das ist ja bei Mania.
Das Heftigste sind wir. Headlock, ne? Der Pro-Wrestling-Podcast.
Der heftige Pro-Wrestling-Podcast.
Genau, der heftige Pro-Wrestling-Podcast.
Besonders heftig.
David, bau mal ein Logo, bitte schön. Bau heftig damit ein.
Jawohl, richtige Ehrenmänner, ey.
Genau sowas.
Der Ehrenmann-Podcast.
Jo, Leute. Es artet schon wieder aus. Ich mach hier Schluss. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Heftiger Ehrenmann.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.